Hallo zusammen, ich habe heute große Ehre, Professor Roland Wiesendanger zu sprechen in einem Interview. Wir hatten uns ja schon vor gut einem Monat kennengelernt, am 8. November, auf dem Corona-Tag im Deutschen Bundestag, wo wir beide einen Vortrag gehalten haben zur praktisch selben Thematik, der Ursprung des Virus. Wir halten beide dieses Thema für eins der wichtigsten, vielleicht das oder das wichtigste Thema überhaupt, wenn es auch um Prävention zukünftiger Pandemien geht, herauszufinden, wo das Virus herkam. Und wir hatten uns damals ja nicht abgesprochen und Sie waren ja vor meinem Vortrag dran. Ich war dann extrem gespannt natürlich, was Sie erzählen werden. Vielleicht war ja mein Vortrag dann komplett obsolet, aber Sie haben ja eher über die politischen Hintergründe gesprochen und allgemeinere Aspekte, die extrem wichtig waren und dann die Basis gelegt haben für meine eher molekulargenetischen Analysen. Wir haben uns da sozusagen wirklich die Hand schütteln können, wie gut das fast aufeinander abgestimmt war, ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben. Und jetzt ist es deswegen eine ganz große Ehre natürlich für mich, mit dem Mann zu sprechen, der als erster in Deutschland dieses Thema öffentlich gemacht hat und nicht locker gelassen hat, der Frage nachzugehen, trotz aller Verschwörungstheorien gegen die Verschwörer, die einen Laborursprung für wahrscheinlich hielten. Und alles, was Sie ja damals gesagt haben, hat sich ja bewahrheitet. Ja, und jetzt ist halt die Frage, warum sollten, also erstmal herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben, hier dabei zu sein.
Ja, es freut mich auch sehr, Herr Nels, dass wir die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Und es freut mich auch sehr, dass wir uns am 8. November kennengelernt haben und auch austauschen konnten über diese extrem wichtige Thematik, über die wir heute sprechen werden.
Genau, also ich muss sagen, ich bin extrem dankbar. Wir kannten uns ja nicht und wir wussten wahrscheinlich gar nicht so sehr voneinander. Ich bin auch, muss ich sagen, sehr stark immer involviert in Primärliteratur, was Sie ja auch sind. Und dann kriegt man gar nicht so mit, was überhaupt so um einen herum läuft und passiert. Und wir hätten uns eigentlich schon viel früher kennenlernen müssen, aber dort hat es dann eben stattgefunden. Und jetzt die ganz einfache Frage und alle, die jetzt hier dabei sind und hoffentlich bis zum Ende dabei bleiben, weil es unfassbar wichtig ist, was wir hier heute besprechen. Warum sollten Leute heute unserem Gespräch zuhören?
Ja, ich denke, die Pandemie hat für alle ja unglaublich viele negative Folgen gehabt. Und weltweit gesehen muss man erstmal festhalten, es gab zwischen 20 und 28 Millionen Tote, sei es durch die Covid-19-Infektion selbst oder infolge von Impfungen, Impfnebenwirkungen oder auch infolge von Lockdowns. Also eine gewaltige Zahl von Verstorbenen, ein unglaubliches Leid, was viele, viele Menschen erfahren mussten, auch noch bis zum heutigen Tage. Und natürlich auch Billionenschäden für die Wirtschaft. Und das allein schon ist natürlich einer Aufarbeitung natürlich unglaublich wichtig, dass man diese Frage klärt, ist das jetzt eine Naturkatastrophe oder ist das ausgelöst worden durch eine fahrlässige Tötung? Bei jedem Flugzeugunglück versucht man ja alles, den Flugschreiber zu finden und die Ursachen zu klären. Da sagt man ja auch nicht, wie man jetzt vielfach hört, ja, das spielt ja keine Rolle, wie die Pandemie ausgelöst wurde und das würde alles keinen Einfluss haben, auch die Eigenschaften dieses Virus auf die Pandemie. Politik. Das ist aber alles nicht korrekt. Das wird nur gesagt, um genau dieser extrem wichtigen Frage des Virusursprungs auszuweichen. Und ich möchte gerade auch im Kontext der Maßnahmenpolitik nochmal darauf hinweisen, dass aufgrund einer eidesstattlichen Aussage eines Kabinettsmitglieds in Großbritannien, damals unter Premier Boris Johnson, wir erfahren haben, dass eben auch der britische Geheimdienst sehr frühzeitig die britische Regierung über diese extrem hohe Wahrscheinlichkeit eines Ursprungs aus dem Labor von SARS-CoV-2 informiert hat und dass das tatsächlich auch ursächlich für den Lockdown in Großbritannien war. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gerade auch in Deutschland, waren die Informationen, die auch der BND an unsere frühere Bundeskanzlerin Frau Merkel überreicht hat, und das wissen wir ja jetzt auch aus den Medien, haben die eben auch maßgeblich dazu beigetragen, dass es zu einem Lockdown in Deutschland kam und damit natürlich auch zu einer erheblichen Einschränkungen, zumindest über längere Zeiträume, auch der Grundrechte. Das heißt, das tangiert auch grundsätzliche Fragen unserer freiheitlichen Demokratie, wie es zu dieser Aussetzung von Grundrechten kommen kann. Und auch dazu ist es eben extrem wichtig, dieser Frage des Virusursprungs und vor allen Dingen auch der Frage, wer wusste was, wann, näher nachzugehen. Und das erwarte ich auch, dass das jetzt in den kommenden Wochen und Monaten auch von politischer Seite weiter aufgearbeitet wird.
Was Sie gerade ausgeführt haben, das macht ja gerade auch unter dem Aspekt Sinn, dass, oder gibt einen riesen Sinn, wenn man sich anschaut, wie schon sehr früh versucht wurde, von bestimmten Akteuren genau diese Frage an sich gar nicht aufkommen zu lassen. Also dieses unfassbare Engagement, genau das Gegenteil als Information in die Welt zu bringen, als Narrativ zu kreieren, dass es praktisch unmöglich sei, dass das Virus aus einem Labor kommen konnte, insbesondere wenn man sich dann die Akteure anschaut, die ja alle, also viele von denen, sehr stark involviert waren in einer Gain-of-Function-Forschung, also etwas, was sie selbst tun in ihrem Labor, als unmöglich betrachten, dass es aus dem Labor entstehen konnte. Das ist so absurd, dass es mir schon ja sehr kopfzerbrechend bereitet, wie das eben entstehen konnte, also wie diese Akteure eben aktiv werden konnten. Und einen davon kennen wir ja, das ist der Deutsche, sag mal, ja, manche nennen ihn auch den Hofastrologen von Frau Merkel, der eben ja die ganzen Prädiktionen macht, die ganze Politik mitbestimmt hat und auch das Narrativ massiv bestimmt hat. Und das war ja schon Anfang 2020 im Februar ging ja diese Aktion los, wissen wir beide durch freigeklagte E-Mails, die dann bekannt geworden sind. Und also für mich war das beeindruckend, wie schon sehr früh eben versucht worden ist, genau diese Art der Möglichkeit zu vertuschen. Und diese Vertuschung scheint ja bis heute vorangetrieben zu werden. Ich bin ja, wie Sie wissen, in der Enquete-Kommission und es ist nicht Teil, es hat mich total verwundert, weil deswegen habe ich zugestimmt, dort als Experte dabei zu sein, weil ich dachte, man will tatsächlich aufklären, wie das Ganze entstanden ist, weil ja man sich ja aus der Pandemie lernen will, um zukünftigen Pandemien besser entgegenwirken zu können. Und genau das ist ausgeklammert, komplett. Und deswegen ist es ja unfassbar wichtig, dass wir diese Aufklärung jetzt eben außerhalb der Enquete betreiben und für die Tatsachen eben auf den Tisch kommen. Wann haben Sie zum ersten Mal das Gefühl entwickelt,
dass vielleicht möchte ich da nochmal dazu sagen, dass natürlich für eine Aufarbeitung es die wichtigste Frage ist, woher diese Pandemie überhaupt kam, was die Ursache war, weil man nur auf der Basis der Ursache die geeigneten politischen Maßnahmen zukünftig treffen kann. Es ist ja ganz klar, dass wenn das ein natürlicher oder zoonotischer Ursprung wäre, dann muss man natürlich die Forschung intensivieren für solche zoonotischen Prozesse. Und das ist natürlich auch im Sinne der Virologen und der Wissenschaftler, die auf diesem Gebiet tätig sind. Und deshalb plädieren sie natürlich auch für einen zoonotischen Ursprung, weil es dafür potenziell sehr viel Geld geben wird in Zukunft. Wenn es aber eben ein Laborunfall oder sagen wir mal Laborursache gab für diese Pandemie, dann ist ja ganz klar, dann müssten die politischen Maßnahmen gerade in der umgekehrten Richtung sein. Dann muss man eben diese hochgradig risikoreiche Forschung, diese Gain-of-Function-Forschung mit pandemiefähigen Erregern beschränken. Und dann muss man eben dann auch sagen, dass es Grenzen geben muss, auch aus Gründen eben des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung weltweit. Und dann dann muss man auch tatsächlich erwarten, dass der Gesetzgeber tätig wird. Wir sehen jetzt diese Entwicklung in den USA, dass das tatsächlich auch auf den Weg gebracht wurde durch eine Presidential Executive Order und auch durch entsprechende Gesetze schon in einzelnen Bundesstaaten. Und diese Diskussion muss natürlich auch in Deutschland geführt werden, zumal wir heute wissen, dass mit unglaublich hoher Wahrscheinlichkeit nun, das sind also Wahrscheinlichkeiten, die wirklich nahe 100% sind, dieses SARS-CoV-2-Virus eben tatsächlich aus dem Labor kam. Und vielleicht sollte ich nochmal ergänzen, damit alle Zuhörer das vielleicht auch nochmal verstehen, was wirklich diese Vertuschungsaktion eigentlich war und wie das sich entwickelt hat. Es ist einfach so, dass wir durch freigeklagte E-Mail-Korrespondenzen in USA eben Anfang 2022 von einer geheimen Telefonkonferenz erfahren haben, die bereits am 1. Februar 2020, also ganz zu Beginn der Pandemie, stattfand, auf Einladung von Jeremy Farrar. Das war der damalige Direktor des Wellcome Trusts. Er ist heute jetzt Chefwissenschaftler bei der WHO. Und auch Anthony Fauci, also einem Unterabteilungsleiter der National Institutes of Health, auch der Direktor der National Institutes of Health damals, Francis Collins, und auch mindestens 10 internationale Virologen, darunter auch Christian Drosten, waren bei dieser Telefonkonferenz am 1. Februar 2020 anwesend. Und da haben eben amerikanische Wissenschaftler, Molekularbiologen darauf hingewiesen, dass sie klare Hinweise sehen für einen nicht natürlichen Ursprung durch die Analyse der Gensequenz des SARS-CoV-2-Virus. Und sie haben tatsächlich auch Wahrscheinlichkeiten genannt, die um die 70-80% lagen. Und wie wir jetzt heute wissen, ist es auch eben im Einklang zu den Erkenntnissen aller maßgeblicher Geheimdienste in USA, Großbritannien, auch in Deutschland, des BNDs, die alle von Wahrscheinlichkeiten gesprochen haben, zwischen 70% und bis zu 95% eines Virusursprungs aus dem Labor. Tatsächlich ist es so, dass, Sie stimmen mir da sicher zu, Sie sind Molekularbiologe, dass man eben das wirklich erkennen konnte aus der Gensequenz. Und es gab ja nicht weniger als 3 Nobelpreisträger aus Frankreich, aus USA und aus Japan, die genau auch das der Öffentlichkeit kommuniziert haben. Also Luc Montagnier in Frankreich, auch im französischen Fernsehen, aber auch David Baltimore zum Beispiel in Kalifornien, hat wörtlich von einer Smoking Gun gesprochen zugunsten eben eines Laborursprungs. Also es war nicht nur ein Nobelpreisträger, es waren 3 Nobelpreisträger. Und wie gesagt, alle Geheimdienste, alle Virologen und Molekularbiologen, die keine Interessenkonflikte hatten, kamen auch öffentlich zu diesem Schluss, nicht nur im Geheimen, wie wir dann lernen mussten durch die freigeklagten E-Mails. Und es ist einfach so, dass es an dieser Telefonkonferenz eben im Detail besprochen worden. Es sind insgesamt nicht weniger als 6 Auffälligkeiten im Virusgenom von SARS-CoV-2 identifiziert worden, die eben ganz deutlich auf den Laborursprung damals schon hinwiesen. Und das Erstaunliche war eben, dass selbst nach dieser Telefonkonferenz Tag drauf diese Virologen, die daran teilgenommen haben, insbesondere aus den USA, nach wie vor von einem Laborursprung ausgingen. Und umso überraschender war es eben, dass dann ab dem 4. Februar 2020 eben eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen wurden. Das waren zum Teil Briefe an zum Beispiel die Nationalakademie in den USA, aber natürlich auch Vorbereitung zum Beispiel eines offenen Briefs in der Medizinzeitschrift Lancet, der dann am 18. Februar erschienen ist, wo plötzlich von einer Verschwörungstheorie gesprochen wurde, also dass die Laborursprungstheorie eine Verschwörungstheorie wäre. Und das heißt also nicht nur, dass die extrem unwahrscheinlich ist, sondern dass man alle, die auch nur daran denken, dass das aus dem Labor kommen würde, eigentlich hier diffamiert hat mit dieser Aussage. und natürlich auch die Medien entsprechend angeheizt hat mit dieser Aussage. Und dann wurde eine zweite Arbeit vorbereitet in Nature Medicine, die ist erschienen dann im März, wo es hieß, dass ein Laborursprung angeblich nicht plausibel wäre. Durch freigeklagte E-Mails aber wissen wir heutzutage, dass genau auch diese fünf Autoren dieser Nature Medicine Publikation tatsächlich selbst zum Zeitpunkt der Veröffentlichung privat eben andere Ansichten hatten. Und es gab jetzt auch eine internationale Petition, dass diese Arbeit, die offensichtlich Wissenschaftsbetrug darstellt, zurückgezogen werden soll, weil man eben durch die freigeklagten E-Mails ganz klar nachvollziehen konnte, dass die Autoren etwas publiziert haben, wovon sie selbst nicht überzeugt waren. Und eben auch dieser Brief im Lancet eben, wo 27 Virologen, Herr Drosten eingeschlossen, eben von einer Verschwörungstheorie gesprochen haben, das war maßgeblich eben auch für die Reaktion einerseits der Medien, um viele Wissenschaftler mich eingeschlossen zu diffamieren in übelster Weise, also nicht nur als Verschwörungstheoretiker und Schwurbler, sondern da sind noch ganz andere Begriffe gefallen. Sondern es war ja maßgeblich auch für die Zensurmaßnahmen, die es gab zwischen Anfang 2020 und dann bis in den Mai 2021 hinein. Das wissen wir aus den sogenannten Twitter-Files, das wissen wir durch Aussagen und freigeklagten E-Mails auch von Mark Zuckerberg. Die alle haben dann entsprechende Zensurmaßnahmen eingeleitet. Das heißt, alles, was irgendwie mit einem möglichen Laborursprung von SARS-CoV-2 in sozialen Medien versucht wurde zu teilen oder zu veröffentlichen, wurde zensiert. Also das wissen wir. Das heißt also, dass diese zwei hochgradig problematischen Veröffentlichungen, die übrigens beide nicht peer-reviewed wurden, die wurden einfach so abgedruckt als offene Briefe oder Correspondence with the Editor, also einer Korrespondenz mit dem Herausgeber der Zeitschrift, dass die eben maßgeblich die Politik, aber auch die Medien beeinflusst haben, in unglaublich negativer Weise, weil sie letzten Endes die notwendige, offene wissenschaftliche Debatte unterdrückt haben. Und das ist eben diesen Virologen und natürlich auch politischen Repräsentanten vorzuwerfen, dass unabhängig vom vielleicht finalen Beweis des Ursprungs in der einen oder anderen Richtung es unbestritten ist, und das ist der weltweite Stand auch, dass es diese Vertuschungsaktion gegeben hat, diese Desinformationskampagne, die eben nicht von Seiten derjenigen ausging, die gesagt haben, das kommt zu einer hohen Wahrscheinlichkeit aus dem Labor, sondern von denjenigen, die extrem hohe Interessenkonflikte hatten, weil sie eben nur einen zoonotischen Ursprung dieser Pandemie eben proklamieren wollten aus Eigeninteresse.
An der Stelle möchte ich jetzt ganz kurz mal Herrn Drosten, der ja mit dabei war und gerade in Deutschland ja dieses Narrativ am vehementesten durchgeführt hat, übrigens auch laut den E-Mails, die Sie ja da nennen, ist auch bekannt geworden, dass sie sogar die Kollegen darüber aufgeregt haben, dass er so vehement nur einen Naturursprung akzeptieren konnte, also komplett unaufgeschlossen war der Thematik gegenüber. Es gibt aber jetzt er hat praktisch unabhängig von der Enquete-Kommission schon eine eigene Aufarbeitung gemacht mit Frau Büchs, Frau Alena Büchs zusammen, die Ethikrat-Vorsitzende war und auch, ihr Schärflein dazu beigetragen hat zur ganzen Problematik hier in Deutschland. Und die beiden sind interviewt worden von NTV am 14.03.2025 mit der Frage, was haben wir aus der Pandemie gelernt? Alena Büchs und Christian Drosten, Fragezeichen. Und wir wollen jetzt ganz kurz mal selbst zu Wort kommen lassen, wie er sozusagen seine Rolle damals eingeschätzt hat.
Dann kam es zu einer zunächst verschlossenen, geheimen Erörterung in einer Telefonkonferenz. Das ist inzwischen ja alles medial weit bekannt. Und da haben ich und andere gut informierte Personen, Virologen gesagt, wir werden uns hier jetzt zu gar nichts positionieren.
Herr Professor Wiesendanger, jetzt haben wir gerade gehört, wie er seine Rolle damals eingeschätzt hat. Was ist Ihre Einsicht aufgrund dessen, was wir eigentlich von, ja, mit Fakten wissen? Und über diese Fakten übrigens alle Zuhörer hier blenden wir hier ein. Wir werden die auch alle unten verlinken, dass jeder sich sein eigenes Urteil bilden kann. Also alles, was wir hier besprechen, ist mit Fakten unterlegt. Ja, das ist ganz wichtig, wir sind beide Wissenschaftler. Aber jetzt Ihre Einstellung dazu. Also nach 5 Jahren später, zum Abschluss sozusagen einer Besprechung, wie man die Pandemie einzuschätzen hat und seine Rolle damals, sagt er, wir waren ganz offen, wir haben uns zu nichts positioniert.
Ja, das entspricht ganz offensichtlich nicht der Wahrheit, weil wenn man eine Theorie, die durchaus plausibel war damals auch, nämlich diese Laborursprungstheorie, als Verschwörungstheorie in der Medizinzeitschrift Lancet brandmarkt.
Zusätzlich stand da drin, wir möchten außerdem verurteilen, solche Verschwörungstheorien irgendwie zu verbreiten.
Dann nimmt man eben eine Position ein. Und es ist bereits der Zusammenfassung eines 500-seitigen Berichts des US-Kongresses zu entnehmen, dass eben diese Laborursprungstheorie keine Verschwörungstheorie war. Das heißt, der US-Kongress widerspricht hier eben allen Autoren dieses Lancet-Briefs und damit eben auch Herrn Drosten massiv. Des Weiteren hat Herr Drosten ja nicht nur im Rahmen dieses Lancet-Briefs diese Stellungnahme abgegeben, sondern er hat durch vielfältige Stellungnahmen in seinem NDR-Podcast, beispielsweise aber auch gegenüber dem Science Media Center hier in Deutschland, immer wieder eben auch von dieser Verschwörungstheorie eines Laborursprungs gesprochen. Und das ist eben auch kommentiert worden, zum Beispiel von Focus Online. Da gab es zum Beispiel einen sehr wichtigen Artikel am 14. Mai 2020, kann jeder nochmal aufrufen, mit der Überschrift "Kompletter Unsinn, Drosten widerlegt Labortheorie". Und da heißt es also, gleich dann drunter, ist das Coronavirus auf natürlichem Wege entstanden oder stammt es womöglich doch aus einem Labor, wo es künstlich erzeugt wurde? Top-Virologe Christian Drosten erklärt, warum es nur eine Antwort darauf geben kann und bügelt dabei sogar einen Nobelpreisträger für dessen These nieder. Also da ist auch nochmal sozusagen in der Wahrnehmung eben dessen, was Herr Drosten im NDR-Podcast gesagt hat, ganz klar nachzulesen, dass Herr Drosten eben diese Auffassung vertreten hat, das ist eine Verschwörungstheorie, dass das Virus aus dem Labor käme. Und er hat im Jahr 2020 nur eine Auffassung gelten lassen. Und er hat insbesondere alle anderen Kollegen bis hin zu Nobelpreisträgern diffamiert. Und Sie wissen selbst, weil Sie ja an dieser Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie-Zeit auch anwesend waren, am 1.12. hat Herr Drosten wörtlich gesagt, ich zitiere, und das kann jeder nachvollziehen, weil diese Aufzeichnung ja auch abzurufen ist auf der Webseite des Deutschen Bundestages. Er hat gesagt, ich habe eigentlich immer am Anfang gesagt, das ist eine Naturkatastrophe. Also diese Aussage widerspricht ja eben dem, was er dann wieder anderweitig gesagt hat, dass er eine jederzeit differenziert offene Haltung gehabt hätte oder dass er oder andere Virologen sich nicht positioniert hätten. Also da gibt es einen Widerspruch nach dem anderen. Und da es um eine so wichtige Frage geht, die wirklich im Zusammenhang steht mit Millionen von Toten, mit Milliarden Menschen, die hier drunter gelitten haben, ist sowas einfach nicht akzeptabel. Das ist nicht akzeptabel innerhalb der Wissenschaftscommunity, ist aber auch nicht akzeptabel im politischen Raum und schon gar nicht im gesellschaftlichen Raum, was Herr Drosten da an Widersprüchen produziert.
Ja, ich habe es ja selbst erlebt, als ich ihn interviewt habe. Er widerspricht sich ja ständig, er sagt die Unwahrheit, ob es jetzt um sein PCR-Essay angeht oder ob er die Empfehlung gibt, dass die Leute sich impfen lassen sollen mit der Aussage, die Impfung hilft absolut gegen schwere Verläufe. wo die ganzen Fakten dagegen sprechen. Aber damit hat er überhaupt keine Probleme anscheinend. Aber er hat trotzdem ein Problem gehabt an einer Stelle, und zwar im weiteren Interview, was wir uns ganz kurz noch anhören wollen an der Stelle.
Da, also gab es einzelne Personen, die haben vorgeschlagen, hier gibt es möglicherweise Eigenschaften in dem Virusgenom, die deuten darauf hin, dass das auch aus dem Labor stammen könnte. Und wir haben uns das angeguckt und gesagt, daraus kann man nichts machen aus dieser Information. Wir werden jetzt weder in die eine Richtung argumentieren, noch in die andere Richtung. Wir sind deswegen auf einem anderen Paper, das dann sehr wichtig war in der öffentlichen Argumentation, eben nicht als Autoren absichtlich nicht in Erscheinung getreten, weil wir das nicht unterstützen wollten.
Okay, also jetzt haben wir gerade gehört, er wollte auf einer bestimmten Arbeit, es gab ja zwei, eine in Nature Medicine, die wir auch nochmal ganz kurz beleuchten sollten aus molekulargenetischer Sicht, werde ich gleich noch im Anschluss machen, weil die ja sozusagen einen Freibrief gab, wir haben hier eine proximal origin, also wir haben irgendwas in der Natur gefunden, was soweit dem SARS-CoV-2 entspricht, dass wir jetzt praktisch behaupten können, es käme aus der Natur. Und das ist sehr fragwürdig, was da gefunden wurde und als Beweis dann vorgebracht wurde. Das habe ich auch in meinem Vortrag im Bundestag dann auch klar dargelegt. Das kann auch hier verlinkt werden. Auch Ihr Vortrag wird natürlich verlinkt, den Sie dort gehalten haben. Auf jeden Fall sagt er, wir sind absichtlich nicht als Autoren aufgetreten. Und das kann nur natürlich die andere, also diese Nature Medicine Arbeit gewesen sein über den Proximal Origin. Und wenn er es jetzt aber zugibt, dass er nicht absichtlich nicht in Erscheinung getreten ist, heißt es ja, dass er von dieser Arbeit gewusst hat. Und zwar schon bevor sie publiziert wurde, weil er musste ja vor der Publikation entscheiden, dass er nicht draufstehen will. Und Sie haben ja natürlich in Ihrer Arbeiten und Recherchen herausgefunden, dass da etwas nicht stimmt, weil er hat ja eidesstattlich an einer bestimmten Stelle genau das Gegenteil behauptet.
Ja, so ist es. Also Herr Drosten hat in einer eidesstaatlichen Versicherung, die er dann auch dem Gericht in Hamburg vorgelegt hat, und zwar stammt die eidesstaatliche Versicherung vom 2. März 2022, behauptet, dass er diese Arbeit in Nature Medicine Proximal Origin, wo eben behauptet wurde, dass ein Laborursprung nicht plausibel wäre, im Vorfeld nicht gekannt hat. Und dem wird aber widersprochen, einerseits durch freigeklagte E-Mail-Korrespondenzen, zum Beispiel sind auch E-Mail-Korrespondenzen von Autoren dieser Nature Medicine-Publikation freigeklagt worden. Unter anderem geht es um Edward Holmes, ein australischer Virologe, der in einer E-Mail an einen Science-Editor explizit zweimal geschrieben hat, dass alle Teilnehmer dieser Telefonkonferenz vom 1.2.2020, den unbestrittenermaßen Herr Drosten gehört, die Entwürfe dieses Artikels in Nature Medicine zugeschickt bekommen haben. Und tatsächlich sind dieser E-Mail auch die Entwürfe dieses Artikels, die dann eben eindeutig identifiziert werden konnten, auch mit dem späteren Artikel in Nature Medicine übereinstimmend gewesen. Das heißt, diese freigeklagten E-Mail-Korrespondenzen, insbesondere von Edward Holmes, beweisen, dass Herr Drosten eben hier in seiner eidesstattlichen Versicherung nicht die Wahrheit gesagt hat. Und das ist nicht nur etwas, was ich jetzt sage, als vielleicht direkt Betroffener, weil Herr Drosten mich ja verklagt hat, sondern es gibt jetzt eine eidesstattliche Versicherung eines US-Molekularbiologen, der selbst Berater war der US-Regierung während der Pandemiezeit. Und in dieser eidesstattlichen Versicherung legt eben dieser US-Molekularbiologe dar, dass er klar davon ausgeht, dass Herr Drosten hier dem Gericht eine falsche eidesstattliche Versicherung vorgelegt hat. Das muss man sich also mal vorstellen. Und diese Tatsache ist mittlerweile auch in den USA eben bekannt. Also das ist eben nicht ein Molekularbiologe, es war einer der wichtigsten Berater auch der US-Regierung, der jetzt diese eidesstattliche Versicherung abgegeben hat und die auch durchaus verlinkt werden kann. Die kann man öffentlich auch machen. Und das wird aber nochmal eben getoppt durch die Tatsache, dass in dem Lancet-Brief, den wir ja schon erwähnt haben, also wo Herr Drosten und andere Virologen behaupten, dass eben die Laborursprungstheorie eine Verschwörungstheorie wäre, tatsächlich als Referenz Nummer 10 genau diese Nature Medicine-Arbeit von einem Monat später auch in einer Vorversion, also da war natürlich noch nicht klar, dass die mal in Nature Medicine erscheinen würde, aber tatsächlich ist auch die Vorversion auf einem Preprint-Server, also ein Vorabdruck, schon verwiesen worden. Wie kann also Herr Drosten, der selbst Mitautor des Lancet-Briefs war, behaupten, wenn diese Arbeit in Nature Medicine ja als Referenz angegeben war, dass er die nicht gekannt hat? Jetzt wird's aber noch besser. Der Lancet-Brief ist ja am 18. Februar erschienen. Es gibt aber weitere freigeklagte E-Mails mittlerweile von Peter Daszak. Und da gibt es zum Beispiel eine E-Mail vom 12. Februar 2020, die stammt von keinem geringeren als Jeremy Farrar, also dem damaligen Direktor des Wellcome Trust, an Peter Daszak, deshalb ist das bekannt geworden, aber auch an Christian Drosten. Und da heißt es wörtlich, ich zitiere jetzt, Jeremy Farrar schreibt unter anderem an Herrn Drosten, I hope there is a paper or letter ready this week to go to Nature and WHO, which effectively puts to bed the issue of the origin of the virus. Also klarer kann man das eigentlich nicht hier darlegen. Es gibt also nicht nur ein Dokument, es gibt unglaublich viele Dokumente mittlerweile, das sind auch ganz unterschiedliche freigeklagte E-Mails, das sind E-Mails von Herrn Fauci, das sind E-Mails von Herrn Daszak, das sind E-Mails auch der und Slack-Nachrichten der Virologen, die diese Nature Medicine-Publikation dann veröffentlicht haben. Also es gibt so viele klare Beweise, ja, dass Herr Drosten hier eine Falschaussage vor Gericht gemacht hat. Und ich habe gerade auch jüngst das mit mehreren Wissenschaftskollegen gesprochen, die mir erklärt haben, also sie können es nicht verstehen, dass jemand, der Meineid vor Gericht schwört, überhaupt noch im öffentlichen Dienst ist. Und das lässt auch Rückschlüsse ziehen auf die Institution, wo Herr Drosten beschäftigt ist. Ja, also wenn das nicht intern auch näher untersucht wird, innerhalb der Charité, dann muss man sich wirklich fragen, also welche Maßstäbe setzt eigentlich die Institution der Charité selbst an in Bezug auf die eigenen Mitarbeiter, die sie beschäftigt?
Also ich meine, im März 2025 gibt er die Lüge ja offen zu. Er sagt ja, er hat aktiv sozusagen verweigert, als Autor aufzutreten. Also er kann ja sozusagen, wie gesagt, nicht davon gewusst haben, wenn er aktiv die Rolle als Autor ablehnt. Und da stellt sich für mich sogar die Frage, wieso hat er eigentlich die Rolle abgelehnt? Ich meine, Wissenschaftler sind ja mehr als glücklich, wenn sie irgendwo Autor werden, ne? Also je mehr Paper, umso besser. Warum lehnt man das ab? Also das sind ja einige Fragwürdigkeiten. Und dann kommt noch dazu, das habe ich in meinem Vortrag auch ausgeführt und Sie kennen ja die ganzen Daten ausführlichst, dass ja dieser Peter Daszak eine sehr zwielichtige Figur ist mit EcoHealth Alliance, als Chef der EcoHealth Alliance, die ja gerade diese Forschung in Wuhan massiv mit finanziellen Mitteln unterstützt hat, einen Antrag gestellt hat, 2018, der zwar offiziell von der DARPA abgelehnt wurde, aber dann letztendlich doch umgesetzt wurde, dass man ein Virus herstellt in dieser Pandemic Preparedness, also dass man praktisch auf mögliche zoonotische Viren vorbereitet ist, indem man sie einfach schon mal im Labor vorsorglich herstellt. Also die Absurdität, da müssen wir sowieso nochmal drüber sprechen, separat, weil das ist einfach für mich, ich kriege meinen Kopf da nicht drum rum. Also wrap your head around, sagt man im Englischen, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, ich kann das überhaupt nicht kapieren, wie man aus Angst vor, das ist fast schon ein bisschen, wie man von Angst vor dem Tod Selbstmord begeht. Also so, es könnte ein Virus aus der Natur kommen, also stellt man lieber mal her, bevor wir überrascht werden und sind dann überrascht, dass das Labor verlässt und genau das macht, was wir eigentlich nicht wollten. Aber das ist eine andere Geschichte. Was die Frage, die mich jetzt ganz einfach mal von der moralischen oder auch juristischen oder politischen Seite interessiert, wenn er eidesstattlich lügt, trotz der Evidenz, die da ist und die er erkennt, was bewegt ihn? Also die einfachste Frage wäre, ist es einfach Arroganz, weil er sich einer gewissen Immunität erfreut, die er glaubt zu haben, dass er einfach von niemandem belangt wird, weil er wechselt ja sozusagen die Aussagen und die Inhalte der Aussage fast wöchentlich, wenn nicht sogar monatlich. Ja, wir haben ja eine Aussage, wo er zu Masten, da ist er befragt worden von Professor Homburg und dann hat er sogar die Antwort verweigert, weil er einfach innerhalb von 8 Tagen plötzlich sagt, die Masten sind das Beste, was es auf diesem Planeten gibt, während es vorher nach Evidenz vollkommen unnütz war. Also er wechselt ständig sozusagen die Rolle, die Aussagen, aber hier geht es jetzt wirklich um was Eidesstattliches und die Frage ist halt, genießt der Herr Immunität und schützt ihn irgendjemand?
Ja, als zunächst einmal hat einfach Herr Drosten sehr großes Eigeninteresse, ein persönliches Interesse, einen zoonotischen Ursprung zu erklären. Das ist also unbestritten und das wurde auch unabhängig von der US-amerikanischen Transparenzinitiative US Right to Know in einem offenen Brief, der auch wieder eben abrufbar ist, an die WHO genauso formuliert. Und ich will einen Satz zitieren, damit eben auch klar ist, dass es nicht meine persönliche Ansicht oder Behauptung, sondern das ist in einem offenen Brief an die WHO so formuliert worden. Da heißt es, Dr. Drostens Finanzierung und weitere Forschungskooperation basieren auf dem zoonotischen Potenzial von Fledermaus-Coronaviren. Aus diesen Gründen hat Dr. Drosten ein persönliches Interesse am Ergebnis der Untersuchung des Virusursprungs, da es zu seinem persönlichen und beruflichen Vorteil ist, einen zoonotischen Ursprung für SARS-CoV-2 anzugeben. Zitat Ende. Also das ist ganz klar, dass Herr Drosten hier ein allerhöchstes persönliches Interesse hat, genauso wie viele andere Virologen, die diese hochgefährliche Gen-of-Function-Forschung mit pandemiefähigen Erregern betreiben, hier eben in dieser Richtung zu argumentieren. Und das kommt natürlich zusammen mit dem damaligen und auch bis zum heutigen Tage sichtbaren politischen Willen, die Frage des Ursprungs auszuklammern. Das hatten Sie ja auch schon angesprochen, dass eben in Enquetekommissionen, in Untersuchungskommissionen diese Frage, diese zentrale Frage des Virusursprungs ausgeklammert wird, aus politischen Gründen. Und noch deutlicher als Herr Drosten kann man das eigentlich nicht formulieren. Also er hat tatsächlich in einem der Untersuchungsausschüsse jüngst gesagt, dass es angeblich eine Verschwiegenheitsklausel gäbe in Bezug auf den Virusursprung. Das heißt, Verschwiegenheitsklausel, das kann ja nur von politischer Seite kommen, ja. Also ähnlich wie im Zusammenhang mit anderen Dingen, die offensichtlich nicht aufgeklärt oder angesprochen werden dürfen. Und tatsächlich kennen wir das auch aus anderen Ländern, dass nach wie vor eben genau diese Virusursprungsfrage nicht tangiert werden darf. Und das lässt doch aufhorchen. Es ist doch Fakt, und das ist ja in den Medien berichtet worden, dass Frau Merkel eben frühzeitig die Informationen über die hohe Wahrscheinlichkeit eines Virusursprungs aus dem Labor vom BND mitgeteilt bekommen hat. Ja. Und Herr Drosten hat in diesem Jahr in einem Interview wörtlich gesagt, dass es einen sogenannten Resonanzraum, das ist sein Begriff gewesen, mit der Kanzlerin gab, wo sich Kanzlerin und auch Herr Drosten entsprechend ausgetauscht haben, auch über heikle Fragen im Zusammenhang mit der Pandemie. Und was könnte es Heikleres geben als eben diesen Pandemieursprung und eben auch die Information des BNDs? Es ist so, dass Herr Drosten dazu nicht Stellung nimmt und es gab tatsächlich Anfragen ja von etlichen Journalisten, unter anderem glaube ich auch von der Welt, an die Bundesregierung, ob die Bundesregierung eben diese Information auch mit Herrn Drosten geteilt hat. Und die Antwort war, dass aus Gründen des Staatswohls dazu die Bundesregierung keine Stellungnahme abgeben dürfte. Das muss man sich mal vorstellen. Es geht da noch überhaupt nicht um die Inhalte des BND-Berichts selbst, sondern es ging nur um die Frage, ob eben die Bundesregierung nur diese Frage beantworten kann, ob Herr Drosten eben dieselben Informationen hatte wie die Bundeskanzlerin damals. Und diese Frage allein schon wird als Staatswohl deklariert, dass man das nicht beantworten dürfte. Also daraus erkennt man eben schon, wie hochgradig politisch nebulös dieses Ganze ist. Und man muss sich ja fragen, wir haben parlamentarische Aufsichtsgremien. Wir haben einen parlamentarischen Ausschuss, der zum Beispiel auch die Geheimdienste ja mit von parlamentarischer Seite kontrollieren soll. Und selbst eben diesem Ausschuss wurden ja die Inhalte dieses BND-Berichts nicht bekannt gegeben und meines Wissens bis zum heutigen Tage nicht. Und das ist eben auch ein hochgradig politischer Skandal, der hier aufgearbeitet werden muss. Und die Bevölkerung hat eben das Recht, eben zu erfahren, was hier überhaupt gespielt wird. Es ist so viel Leid entstanden, sodass jeder wirklich das Recht hat zu erfahren, was hier ursächlich eben war für diese dramatische Zeit, die jeder erlebt hat. Und jeder, der also diese Aufklärung verweigert, der macht sich schuldig, nicht nur gegenüber den eigenen Bürgern des eigenen Landes, sondern, ich prophezeie das, es wird eines Tages so weit kommen, dass auch diese Frage vor dem Internationalen Strafgerichtshof landen wird. Und es wird dann auch um die Frage gehen, wer gegebenenfalls an der Vertuschung einer Straftat, nämlich einer fahrlässigen Tötung von 20 bis 28 Millionen Menschen weltweit verantwortlich war.
Ja, absolut, zumal die Vertuschung ja dazu führt, dass die Akteure es einfach weitermachen können. Und die WHO, das habe ich ja in meinem Vortrag damals dargelegt, die WHO hat ja ein Investmentprogramm, das genau auf diesen Disease X-Programm, eben Gain-of-Function-Forschung und schnelle Bereitschaft von obskuren Impfstoffen beruht, mit enormen Renditen für die, die eben in die WHO investieren. Und man hat ja gerade, Daschek war einer der ersten, plus eben die Virologen im Wuhan-Institut, die dann gleich proklamiert haben, schon in den ersten Monaten der Pandemie, jetzt haben wir die erste Disease X, die wir 2018 vorhergesagt haben. Und da sind wieder die gleichen Player dabei, auch der Jeremy Farrar, ganz kurz vielleicht für alle, die hier zuhören, Wellcome Trust ist neben der Gates Foundation einer der Hauptinvestoren in, ja, ich würde mal sagen, Pharma-Propaganda und Programme, die eben der Pharmaindustrie dienen, um eben Gelder zu erwirtschaften. Und dass dann eben Farrar in der Position als Direktor des Wellcome Trust Interesse hatte, natürlich bei der Vertuschung und dann später bei der WHO als Teammitglied im Führungsstab gelandet ist, ist ja auch nicht ganz zufällig. Also es geht ja nicht nur darum, jetzt aufzuarbeiten, um denen Gerechtigkeit zuzukommen zu lassen, die unter der Pandemie gelitten haben. Es geht auch um die Vermeidung zukünftiger Pandemien und noch übler, mindestens genauso übel für mich, wenn die Bevölkerung gewusst hätte, dass hier eine Biowaffe kreiert worden ist in einem Labor in Wuhan mit Mitteln von in solchen Institutionen, auch von dem Pentagon, das wissen wir in der Zwischenzeit, und dann eine Biowaffe in ein genetisches Programm, vor allem der gefährliche Teil, in ein genetisches Programm gegossen wird und dann allen möglichen Menschen geimpft wird, inklusive Kinder und Schwangeren. Für mich ist es ein Menschheitsverbrechen ohne Ende. Also da muss doch Aufklärung passieren. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich das Zeug hätte initiieren lassen, egal wie viel Angst man ihm gemacht hätte, wenn er vorher gewusst hätte, wo das Zeug herkommt. Also das ist, wie gesagt, so wichtig. Und die Vertuschung ist auch zu lesen in Herrn Spahns Buch. Der war ja damals Bundesgesundheitsminister und er hat ein Buch geschrieben mit dem interessanten Titel "Wir werden uns viel verzeihen müssen" oder sowas in der Art. Den genauen Titel weiß ich nicht, aber es geht ums Verzeihen und ich weiß nicht, wer wir ist in dem Fall. Aber er schreibt da, dass es ihm zu Ohren gekommen sei in einem Gespräch, da war auch wohl Wieler dabei, der Chef im damalige Chef im RKI. Und er sagt dann ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber es war dann dementsprechend so, als dieses Thema aufkam, wir werden jetzt die Handys mal alle aus dem Raum schaffen, dass da niemand mithört. Und dann dokumentiert er praktisch das ganze Gesprächsinhalt so, dass man sich zwar nicht ganz sicher sein kann, ob das Virus aus dem Labor kommt, aber es wäre, und das Wort wörtlich jetzt, politischer Sprengstoff. Also er sagt, es wäre politischer Sprengstoff in seinem Buch, wenn bekannt werden würde, dass das Virus aus dem Labor stammt.
Ja klar, also das haben natürlich ganz, ganz viele politische Vertreter gesagt, dass das natürlich insbesondere auch die Beziehung zu China eben belasten würde. Das ist wörtlich gesagt worden. China war ja über viele, viele Jahre hinweg, auch während der Pandemie, einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Handelspartner auch für Deutschland. Und natürlich hat man da Rücksicht drauf genommen, auch von politischer Seite. Was ich aber herausstellen möchte, ist, dass es ja, wie Sie auch richtig gesagt haben, nicht nur um eine Aufarbeitung der Vergangenheit geht, sondern was Sie auch gesagt haben, die WHO verspricht unglaubliche Renditen letzten Endes, wenn man da eben einsteigt, wenn man Gelder verspricht der WHO. Und was macht die WHO? Sie fördert selbst eben diese unglaublich gefährliche Gain-of-Function-Forschung mit pandemiefähigen Erregern, unter anderem in Ländern, in denen es eben keine hinreichenden Sicherheitsvorkehrungen gibt. Wir wissen eben jetzt, dass diese hochgefährliche Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren am Wuhan-Institut für Virologie nicht im dortigen BSL-4-Labor, also ein Labor mit der höchsten Sicherheitsklasse, sondern lediglich in Laboren mit der Sicherheitsstufe BSL-2 stattgefunden haben. Und wir wissen, dass eben auch bis zum heutigen Tag eben hochgefährliche biotechnologische Experimente in Länder verlagert wird, die eben all diese Sicherheitsstandards überhaupt nicht erfüllen und erfüllen müssen, weil die Regularien in den jeweiligen Ländern überhaupt gar nicht so sind, dass man das müsste. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe, dass die gleiche sogenannte Weltgesundheitsorganisation, die eigentlich geschaffen wurde, um zum Wohle der Gesundheit der Bevölkerung dienlich zu sein, dass so eine Weltgesundheitsorganisation die Menschheit tatsächlich unabsehbaren Gefahren auch in der Zukunft aussetzt, indem sie diese Art der Forschung weiter sogar befördert, ja, und eben dann auch noch verspricht, dass man entsprechende Renditen erzielen kann, weil dann zugleich mit diesen extrem gefährlichen Experimenten eben dann Impfstoffe, sogenannte Impfstoffe entwickelt werden, die dann als Lösung innerhalb der Pandemie verkauft werden. Ja, also das ist ein unglaublich perfides Geschäftsmodell. Man kreiert Viren zuerst im Labor, genauso wie man früher auch Computerviren geschaffen hat, das ist ja auch belegt, um dann noch Antivirenprogramme für Computer verkaufen zu können, kreiert man jetzt eben Viren im Labor, um dann nachher als Heilsbringer irgendwelche Impfstoffe, die man parallel dazu entwickelt hat, dann vermarkten zu können. Und man erwähnt sogar schon eben, dass man Renditen von, weiß nicht, 30 oder bis zu 300%, glaube ich, sogar erreichen könnte.
Das sind also Faktor 35, wir reden hier von 3.500%. Faktor 35.
Also es ist unglaublich, ja. Es ist unglaublich. Und wenn man mit Pharmafirmen spricht, natürlich würde keine Pharmafirma eine Impfstoffentwicklung starten auf die Vermutung hin, dass sich irgendein natürlicher Erreger in dieser oder jener Richtung entwickelt. Da gibt es viel zu viele Möglichkeiten. Es gibt Milliarden von Möglichkeiten, wie Viren mutieren können. Das kann man nicht vorhersagen. Das heißt, das ist nur dann lukrativ, wenn man solche Viren eben bewusst im Labor schafft und dann gleichzeitig sozusagen die Impfstoffentwicklung parallel betreibt. Und so war es natürlich auch im Zusammenhang mit SARS-CoV-2. Man wusste ja, welche Viren im Labor erzeugt wurden. Und um das nochmal klar zu sagen, also gerade auch diese Nukleotidsequenz, die diese Furinspaltstelle kodiert, Abfolge von 12 Nukleotiden, die tatsächlich noch durch 7 weitere Nukleotide ergänzt wird, genau diese Abfolge von 19 Nukleotiden ist ja in einem US-amerikanischen Patent der Firma Moderna aus dem Jahr 2016 enthalten. Und es gibt ja eine Publikation in Journal of Virology, wo eben die Wahrscheinlichkeit abgeschätzt wurde, dass das rein zufällig passiert wäre in der Natur, und diese Wahrscheinlichkeiten sind unter 10 hoch minus 11. Ja. Das heißt also, natürlich, allein schon aus der Tatsache, dass das patentiert wurde, erschließt sich ja schon, dass das nicht natürlich sein kann, weil sie dürfen gar nichts natürlich Vorkommendes patentieren. Natürlich ist das unnatürlich gewesen. Es ist Gegenstand eines US-amerikanischen Patents gewesen. Und das Perfide ist, dass man eben das auch zukünftig zulassen will, dass eben Pharmakonzerne eben diese hochgradig riskante Forschung weiter betreiben, auslagern in Länder mit niedrigen Sicherheitsstufen. Und das heißt also, wenn wir das wirklich zulassen, dann kann jederzeit eine neue Pandemie ausbrechen. Und das wird ja auch schon diskutiert, dass wir schon bald wieder die nächste Pandemie erleben können. Deshalb sorgt man jetzt schon vor, dass Kritiker, die da wieder von einem Laborursprung dann schwurbeln könnten, wie zum Beispiel der Wiesendanger aus Hamburg, dass der dann das zukünftig gar nicht mehr darf, weil es entsprechende Gesetze dann gibt gegen Desinformation und gegen Verschwörungstheorien. Tatsächlich ist es aber so, dass das eben absehbar ist. Das wird kommen, dass wir eben immer wieder diese Laborunfälle haben. Übrigens, wie gerade jüngst auch in Spanien, auch da gab es wieder einen Laborursprung eben eines Schweinegrippeerregers rund um Barcelona, über den berichtet wurde. Es geschehen jedes Jahr eben eine dreistellige Zahl von Laborunfällen in BSL-2 bis 4 Laboren. Und das heißt, es ist überhaupt nichts Besonderes. Das Schlimme ist nur, wenn man das eben mit pandemiefähigen Erregern, die dann an menschliche Zellen angepasst werden, macht, dann kreiert man hier unglaubliches Gefahrenpotenzial für die Zukunft. Und das auch noch unter Absegnung, sogar unter Förderung der WHO. Und das ist ja genau der Grund, weshalb die US-amerikanische Regierung und mittlerweile ja etliche andere Regierungen sich jetzt dazu entschieden haben, aus der WHO auszutreten. Und das ist nur folgerichtig. Die WHO ist nicht mehr im Dienste der Gesundheit der Weltbevölkerung tätig, sondern was die WHO hier veranstaltet, das ist wirklich menschenverachtend, dass hier eben nicht klar eben auch schon dieser Virusursprung untersucht wurde. Im Gegenteil, die WHO hat maßgeblich dazu beigetragen, zu dieser Vertuschung, zu dieser Verschleierung. Sie haben jemanden wie den Peter Daszak als einzigen Vertreter der US-amerikanischen Seite gewählt, wo man wusste, dass genau dieser Peter Daszak eben zusammen mit dem Wuhan-Institut für Virologie genau diese hochgefährliche Forschung schon über Jahre betrieben hat. Und genau so ein wählt man, um dann diesen Vorfall zu untersuchen. Also allein schon diese Auswahl beweist eben, was für ein Verschleierungspotenzial da eben dahinter steckte. Und das Schlimme ist ja, dass nach internationaler Kritik, auch wir haben ja internationalen Brief dazu verfasst, eben die WHO ein neues Komitee ins Leben gerufen hat, das sogenannte SAGO-Komitee, und da wieder eben so zahlreiche Vertreter mit massiven Interessenkonflikten eben benannt hat in dieses Komitee. Und wenn Sie jetzt den Bericht auch wieder dieses neuen Komitees lesen, das ist eine Zumutung von wissenschaftlicher Seite. Wir haben Erkenntnisse, die längst über diesen Stand hinausgehen, die eben nicht berücksichtigt worden sind. Und die WHO setzt das eben fort, diese Verschleierungspolitik schon in Bezug auf den Virusursprung von SARS-CoV-2, und setzt es fort, diese extrem gefährliche Gain-of-Function-Forschung auch zukünftig zuzulassen und sogar zu fördern.
Ja, das war schon ganz bekannt, als zum Beispiel Fourier, der, ich glaube, niederländische Genofunction-Forscher, der ja eines der gefährlichsten Viren für den Menschen überhaupt jemals erschaffen hat. Damals gab es überall Berichte aus Spiegel und so weiter. Pandoras Box wurde geöffnet. Bis zu 60% Letalität bei Menschen hat man prognostiziert. Und als das dann rauskam, hat man international gefordert, man muss das stoppen. Und die WHO hat da einen Einwand gehabt und hat gesagt, nein, das muss weitergehen. Und selbst Herr Drosten sagt hier zur SARS-CoV-2-Forschung, dass wir eben diese Risiken, ne, diese Vorbereitung auf mögliche Viren aus der Natur, und Sie haben zu Recht gesagt, das sehe ich genauso, ich bin ja Molekulargenetiker, die Wahrscheinlichkeit, dass man das Virus prädiktiert, das dann tatsächlich in Natur irgendwo entsteht, die ist gegen null. Das heißt, die Absurdität dieser Forschung ist nur dadurch begründet, dass man eben damit Geld verdienen will, durch genau diese Mechanismen, die Sie sehr klar dargelegt haben. Und da dieses Programm der WHO mit dem Return on Investment von Faktor 35, also 3.500% Rendite in den nächsten 10 Jahren, 2022, aufgelegt worden ist, können wir uns über die nächsten Jahre bis 2032 über viel Engagement freuen von der WHO, diese Rendite zu realisieren für ihre Investoren. Da haben sie ein Versprechen abgegeben. Das heißt übrigens mindestens Faktor 35. Und dieses Versprechen werden die einhalten. Deswegen reicht es mir eigentlich gar nicht, zufrieden zu sein, zu sagen, ja, die Amerikaner steigen da aus und dieser und jener steigt da aus. Es ist hoffentlich sind das alles irgendwie Dominosteine, die da fallen, bis das ganze Gebäude zerbricht. Aber man muss den Leuten das Handwerk legen, ist meine Meinung. Also das ist ja höchst gefährlich, was die machen, und zwar mit Absicht. Und interessant ist eben, dass der Herr Drosten auch gesagt, wir müssen diese Risiken einfach aushalten. Also das hat er ja öffentlich bekannt gegeben. Wir müssen diese Risiken aushalten. Mit welcher Berechtigung erlaubt sich ein Wissenschaftler, der sogar noch Mediziner sein soll, so eine Aussage zu machen?
Ja, es ist Katastrophe. Also diese Aussage von Herrn Drosten zusammen mit anderen Virologen, das war eine Überschrift auch der FAZ, ist gefallen im Kontext genau dieser extrem gefährlichen Gen-of-Function-Forschung an Vogelgrippe-Erregern im Jahr 2011/12. Und es war nicht nur Herr Drosten, es war ja auch insbesondere auch Anthony Fauci in den USA, die diese hochgefährliche Forschung trotzdem immer wieder auch verteidigt hat und auch eben für Gelder gesorgt hat, dass diese Forschung auch weiter betrieben werden kann und eben gegen alle Initiativen auch aus der Wissenschaft heraus vorgegangen ist. Ich möchte nur daran erinnern, dass auf der Basis der Diskussion, die damals stattgefunden hat, also 2011/12, zu diesen Vogelgrippe-Erregern, die an den Menschen angepasst wurden, man tatsächlich auch Abschätzungen gemacht hat, mit welcher Wahrscheinlichkeit innerhalb von 10 Jahren eine Pandemie aufgrund von Gain-of-Function-modifizierten Erregern ausbrechen kann. Und man ist damals, 2012, diese Arbeit existiert, ist publiziert worden, zu einer Wahrscheinlichkeit von 80% innerhalb von 10 Jahren gekommen. Und das ist also ziemlich in Übereinstimmung mit dem, was ja dann wirklich eingetreten ist, dann 2019 eben mit der Covid-19-Pandemie. Das heißt also, das ist etwas, was man absehen konnte, was man tatsächlich auch von der Wahrscheinlichkeit unglaublich genau auch bestimmen konnte, einfach weil man wusste, wie viele Labore weltweit existieren, die eben diese hochgefährliche Forschung betreiben, und man wusste aufgrund der Wahrscheinlichkeit von Laborlecks eben, mit welcher Wahrscheinlichkeit es dann eintreten würde. Das kann jemand ohne Probleme ausrechnen. Das kann jetzt auch jemand ausrechnen, und ich kann Ihnen nur sagen, die Wahrscheinlichkeiten werden innerhalb kürzerer Zeitabstände noch viel größer werden, weil mittlerweile immer mehr Labore weltweit gebaut werden, auch zum Teil in Ländern, wo eben diese Sicherheitsvorkehrungen nicht so hoch sind und wo eben auch diese Gen-of-Function-Forschung betrieben wird, natürlich nicht nur aus rein zivilen Interessen und wissenschaftlichen Interessen, sondern natürlich auch aufgrund des Interessens des jeweiligen Militärs dieser Länder. Es sind potenzielle Biowaffen, nichts anderes, und diese Deklarierung als angeblich zivile wissenschaftliche Forschung ist ja nichts anderes als eine Umgehung eben der Biowaffenkonvention von Anfang der 70er Jahre. Das ist einfach eine Umetikettierung, damit man diese Art der Forschung weiter betreiben kann, auch aus militärischen Interessen. Aber die Bürger müssen aufwachen. Die müssen aufwachen in der gleichen Art und Weise, eben wie damals zu Zeiten der größten Bedrohung mit Atomwaffen, auch der potenziellen Stationierung von Atomwaffen, von Pershing-Raketen damals eben in Deutschland. Da gab es eben auch die entsprechende Friedensbewegung und die Bewegung gegen die Atomkraft. Das ist ja im Prinzip die Gründungsstunde auch der Grünen Partei gewesen. Ja? Und deshalb haben wir eben auch in Analogie zur damaligen Göttinger Erklärung, die sich ja genau gegen die Atomwaffen gerichtet hat, eben auch die Hamburger Erklärung vom Februar 2022 abgegeben, wo wir genau auf diese immensen Gefahren dieser genmanipulierten pandemiefähigen Erregern hingewiesen haben und insbesondere auch klargestellt haben, dass das Gefahrenpotenzial noch viel, viel größer ist, weil sich diese Erreger eben in unglaublich kurzer Zeit weltweit verbreiten können. Und das heißt, das ist kein lokales Ereignis mehr von irgendeiner lokalen Wirkung vielleicht einer chemischen Waffe oder einer Kernwaffe, sondern das ist wirklich etwas, was den ganzen Globus innerhalb von weniger Tage auch entsprechend beeinflussen kann. Und hier gibt es ein Gefahrenpotenzial und das wird eben totgeschwiegen von politischer Seite. Es ist wirklich nicht nachzuvollziehen, warum es hier einen Maulkorb gibt, eine Verschwiegenheitsklausel, wie Herr Drosten selbst sagt. Das ist politisch wirklich nicht zu rechtfertigen und ich möchte wirklich auch diejenigen in der deutschen Politik, die hier noch irgend auch nur einen geringen Funken von Verantwortungsgefühl verspüren, wirklich daran erinnern, dass sie jetzt handeln müssen und dass sie wirklich diese Frage zur zentralsten überhaupt machen müssen in Bezug auf die Gesundheitspolitik hier in diesem Land.
Ja, da kann ich absolut nur zustimmen und werden genau diesen Ausschnitt wahrscheinlich nochmal separat rausschneiden aus unserem Gespräch, damit eben dieser Aufruf wirklich an alle geht, weil wir wissen ja, die Aufnahme Fähigkeit der meisten Menschen ist nicht mehr so lange und nicht viele Leute werden sich ein stundenlanges Video anschauen, leider, auch wenn der Inhalt so spannend ist. Die Wahrscheinlichkeit, wir sprachen ja gerade von Wahrscheinlichkeit, oder Sie sprachen gerade von Wahrscheinlichkeiten, dass solche Ausbrüche stattfinden können, allein aufgrund der Häufigkeit, dass solche Labore eben solche Experimente durchführen weltweit, ist ja nochmal sozusagen unterstützt durch die Problematik, dass eben das auch ein Geschäft geworden ist, dass solche Ausbrüche stattfinden. Deswegen die Frage, ob es dann ein zufälliger Laborausbruch ist, für mich eigentlich gar nicht mehr gegeben sein kann. Die ist fast schon rhetorischer Natur, denn wenn es Tausende von Viren weltweit kreiert werden, dann haben wir fast das gleiche Problem, wenn sie aus Natur kommen würden. Wie kann man da schon prospektiv eine Pipeline im Gang haben, die dann eben dafür sorgt, dass man Impfstoffe gleich verteilt. Da muss man ja auch schon wissen, eigentlich aus welchem Labor bricht das aus, damit man da prepared ist. Und der Moderna-Chef, ja, das Patent haben wir ja vorhin angesprochen, für die Furinspaltstelle, also die ist zwar nicht patentiert de facto, aber die Sequenz kommt in dem Patent vor. Der hat ja schon 2019 gewusst, als er Davos verlassen hat, dass er Milliarden Impfdosen kreieren muss im Jahr 2020.
Moderna had made 100,000 doses in 2019 for the whole year. And I remember walking after Davos into the office of my head of manufacturing and I say, how we make a billion doses next year? And he looked at me a bit funny, say, what? I say, yeah, we need to make a billion doses next year, there's going to be a pandemic.
Also da ist halt, wie gesagt, dieses Geschäftsmodell dahinter, was das Ganze ja noch viel gruseliger macht, würde ich mal sagen, wenn man sieht, was da auf uns zukommt. Und dann kommt natürlich auch noch diese Kombination, Sie haben es angesprochen, mit dem Militär. Es gab ja einen TED-Talk von Bill Gates 2015, wo er dafür geworben hat, für die Militarisierung der Medizin im Bereich der Impfstoffe. Und das ist ja auch dann umgesetzt worden, nicht nur in der Bundesregierung, wurden ja gleich NATO-Generäle eingesetzt in der entsprechenden Position. Sehr, sehr früh, schon Ende März, glaube ich, ja, Ende März 20 oder Anfang März 2020 mit Herrn Holtherm. Aber es geht eben darum, dass ich mir die Frage stelle, was ist eigentlich die Biowaffe tatsächlich gewesen? Ich glaube, SARS-CoV-2 kann zu einer Biowaffe werden, war es aber noch nicht komplett. hat sich auch schnell wegputiert. Das hat ja Luc Montagnier auch beschrieben als Grund, als Mitgrund, nicht dass diese Sequenzaspekte von, dass da HIV-Sequenzen drin sind, die nicht reinkommen konnten, auf natürliche Weise seiner Meinung nach, aber auch der Umstand, dass sie sehr schnell wegmutierten in der Natur, also als sie dann freigelassen wurden, diese Viren oder dieses Virus, die sind sehr schnell wegmutiert. Aber das Problem ist ja eigentlich, dass die gefährlichen Aspekte dieser, vor allem dieses Spike-Proteins, dass die ja unverändert als genetischer Impfstoff verteilt worden sind an Milliarden von Menschen. Und die eigentliche, sagen wir mal, Biowaffe war eigentlich dann die mRNA, die massenweise verspritzt wurde. Das Virus selbst, nach Robert-Koch-Daten, hat ja nur einen ganz kleinen Prozentsatz an den ganzen, sagen wir mal, relativ harmlosen, vergleichsweise nicht wesentlich gefährlicheren, wenn überhaupt, als wie der Grippe. Man hätte jetzt gar nicht mehr gemerkt eigentlich, dass es überhaupt stattfindet, dass da ein neues Virus im Umlauf ist, wenn man nicht auch hier wieder Drostens PCR-Essay gehabt hätte. Ich habe ihn ja dazu befragt. Er hat ja ein PCR-Protokoll konstruiert und das ist ja von der WHO gleich praktisch als Goldstandard in die Welt propagiert worden, zu einem Zeitpunkt, wo dieser, ich nenne es mal Fake-Review, noch gar nicht stattgefunden hat von seinem Paper, der also aus zeitlichen Gründen gar nicht möglich gewesen wäre, innerhalb von einem Tag einen vernünftigen Review zu machen. Und er hat in diesem Protokoll festgelegt, keinen Cycle Threshold, also irgendwie, wie man überhaupt mal auf eine Idee kommen könnte, wie das PCR-Resultat in Korrelation sein kann mit einer tatsächlichen aktiven Virus-Load, also wie viel Virus der infizieren könnte, hat man überhaupt in diesem Abstrich? Nein, da gibt es überhaupt keinen Bezug dazu, sondern er sagt einfach, wir machen mal 45 Zyklen. Und 45 Zyklen, wenn die dann eben positiv sind, wurden dann auch bei den Gesundheitsämtern und überall zur Aktivität benutzt, A, Lockdowns zu konstruieren, B, Leute in die Quarantäne zu schicken, am besten gleich die ganze Familie, wenn jemand positiv war. Und dann habe ich ihn ja dazu befragt, in der Enquete, und er sagt ganz lapidar, 45 bedeutet negativ. Also damit hat er im Prinzip die ganze Pandemie-Geschichte von 2020, 2021, 2022 komplett auf den Kopf gestellt, weil wenn das tatsächlich negativ gewesen wäre, dann hätten wir vermutlich noch nie gemerkt, dass eine Pandemie überhaupt existiert.
Ja, Sie haben jetzt sehr viele Punkte angesprochen. Also zunächst einmal haben die Geheimdienste in USA, Großbritannien, Deutschland ja sehr frühzeitig eben entnehmen können aus dem Virusgenom, dass eben dieses Virus hochwahrscheinlich aus dem Labor stammt. Und man kann natürlich gerade für so ein künstliches, menschgemachtes Virus nicht von Anfang an vorhersagen, wie gefährlich das tatsächlich sein würde. Aber man muss das natürlich durch ein entsprechendes Monitoring genau verfolgen. Und das hat ja das Robert-Koch-Institut, wie wir aus den RKI-Protokollen wissen, ja auch korrekt getan. Das Robert-Koch-Institut hatte die Information, dass Mitte März oder zum Zeitpunkt, wo dann Lockdowns angeordnet wurden, eben dieses Virus nicht so dramatisch zirkuliert hat und das insbesondere auch nicht jetzt in übermäßigem Maße Menschen erkrankt sind. Und das hätte man natürlich zur Kenntnis nehmen müssen, auch wenn man zunächst einmal vielleicht, gerade wenn man die Information hatte, dass da jetzt ein neues künstliches Virus erschaffen wurde, vielleicht zunächst einmal sehr vorsichtig reagiert von Seiten der Politik. Aber man muss natürlich durch ein Monitoring, wie es das RKI korrekterweise gemacht hat, da natürlich einschätzen, also ist das wirklich eine Gefahr oder ist es eben keine Gefahr. Und jetzt haben Sie angesprochen, ja, diese PCR-Tests. Wir alle wissen, dass die PCR-Tests eben nur eine Exposition, aber nicht wirklich eine Infektion nachweisen können, keine Erkrankung nachweisen können. Und da ist jetzt eben wiederum etwas, was mich persönlich eben sehr stutzig macht, dass eben Herr Drosten, der angibt, eben ein toller Wissenschaftler zu sein, eben hier einen Test entwickelt hat, zusammen mit seinem Kollegen Herrn Kormann. Und er hat ja dafür gesorgt, dass das nicht nur sehr frühzeitig dann sofort an die WHO ging und die WHO dann diesen Test sozusagen abgesegnet hat, sondern von wissenschaftlicher Seite interessiert mich vor allen Dingen die Tatsache, dass Herr Drosten das in Form einer Publikation aufgeschrieben hat, also dieses PCR-Protokoll, was er entwickelt hat, und der Zeitschrift Eurosurveillance am 21. Januar 2020 zukommen hat lassen. Nun, dazu muss man wissen, Eurosurveillance ist eine Zeitschrift, wo Herr Drosten selbst Mitherausgeber ist. Das heißt also, er schickt seine eigene Publikation an eine Zeitschrift, wo er selbst Mitherausgeber ist. Und, oh Wunder, diese Publikation ist einen Tag später, als am 22. Januar 2020, akzeptiert worden. Und einen Tag später dann veröffentlicht worden. Das heißt, innerhalb eines Tages können Sie kein wissenschaftlich fundiertes Gutachterverfahren durchziehen. Das ist ausgeschlossen. Das heißt, hier wurde einfach eine Publikation durchgewunken. Tatsächlich gab es aber auch noch eine internationale Begutachtung, und zwar durch Konsortium von mehr als 20 renommierten internationalen Wissenschaftlern, und die haben einen Review Report publiziert am 27. November 2020, den können wir sicherlich auch verlinken, und da heißt es im Titel heißt es, ich übersetze das gleich ins Deutsche: externes Peer Review des Drosten-PCR-Tests zum Nachweis von SARS-CoV-2 enthüllt 10 gravierende wissenschaftliche Mängel auf molekularer und methodischer Ebene, Konsequenzen für falsch positive Ergebnisse. Also es wird dargelegt, wie durch eben falsche wissenschaftliche Methoden und auch Schlüsse eben hier ein Test geschaffen wurde, der eben viel zu viel falsch positive Fälle generiert hat. Und es ist ja gerade jüngst auch eine Studie erschienen, die belegt, dass tatsächlich nur 10-14% der sogenannten PCR-positiven Fälle tatsächlich eben Infizierte waren und all die anderen nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, es ist also eine Testpandemie wirklich kreiert worden durch einen Test, der eben von wissenschaftlicher Seite hier eine internationale Begutachtung überhaupt nicht standgehalten hat. Und das heißt, es ist nicht nur ein Versagen in Bezug auf die pandemiepolitischen Maßnahmen, sondern es ist auch hochgradig eben brisant im Zusammenhang eben auch durchaus mit Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Sowas tut man schlicht und ergreifend nicht. Und man muss die Zusammenhänge auch sehen mit dem breiten Einsatz dieses PCR-Tests mit eben der frühen Annahme einer sogenannten asymptomatischen Erkrankung. Das ist ja auch ein Begriff, der erst eigentlich zu Corona-Zeiten so richtig aufgekommen ist. Also wir alle kennen natürlich die Tatsache, dass es Inkubationszeiten von gewissen Erkrankungen gibt, aber diesen Begriff von asymptomatischer Erkrankung wurde so prägnant eigentlich erst zu Corona-Zeiten wirklich in die Welt gesetzt. Und daher hat der Drosten eine maßgebliche Rolle gespielt. Er hat nämlich zusammen mit Kollegen am 30. Januar 2020 im doch sehr bekannten New England Journal of Medicine eine Arbeit publiziert mit dem Titel, ich übersetze gleich ins Deutsche, Übertragung der Covid-19-Infektion von einem asymptomatischen Kontakt in Deutschland. Und da wird verwiesen auf diesen Fall, der ist ja länglich bekannt, der chinesischen Geschäftsfrau, die bei der Firma Webasto in Bayern war und da Mitarbeiter angesteckt hat. Das waren so die allerersten Fälle auch in Deutschland. Und da hieß es dann in dieser Publikation, und viele können sich erinnern und viele glauben das immer noch, dass angeblich diese chinesische Geschäftsfrau während des Aufenthalts in Deutschland keine Symptome hatte. Das ist aber ganz, ganz kurze Zeit danach, ein, zwei Tage danach, widerlegt worden. Und man musste nichts anderes tun, als diese Dame kontaktieren. Und das ist tatsächlich auch geschehen. Nur die Wissenschaftler, darunter auch Herr Drosten, die das fälschlicherweise als asymptomatische Erkrankung publiziert haben, haben eben nicht diese chinesische Geschäftsfrau gefragt. Und das ist tatsächlich dann auch nur 4 Tage später von der sehr bedeutsamen Fachzeitschrift Science, die wir alle kennen, Science und Nature sind ja mit die höchst angesehenen Zeitschriften der Naturwissenschaften, am 3. Februar 2020 auch gerügt worden. Da gab es einen Artikel überschrieben, ich übersetze mal wieder, also in Science erschien, und da wird gesagt, Studie, die behauptet, das neue Coronavirus könne von Menschen ohne Symptome übertragen werden, war fehlerhaft. Also auch da wiederum eine fehlerhafte Publikation in einer unglaublich bedeutsamen Thematik, nämlich dieser sogenannten asymptomatischen Erkrankung. Und dann auch noch von einem Mitautor, der wiederum dann profitiert hat von so einer Aussage, indem er eben mehr PCR-Tests letzten Endes dann an die Bevölkerung unterbringen konnte. Ja? Und indem man dann eben auch diese PCR-Tests breit ausgerollt hat mit der Begründung dieser asymptomatischen Erkrankung, die offensichtlich so problematisch wäre. Und jetzt noch ein letztes, drittes Beispiel, was auch jeder kennt, die Aussagen von Herrn Drosten zur Pandemieentwicklung in Afrika. Da gibt es nicht nur Interviews, da gibt es auch eine Arbeit, auch in der berühmten Zeitschrift Science erschienen, am 1. Dezember 2022, mit dem Titel, ich übersetze es mal wieder, allmähliches Auftreten, gefolgt von einer exponentiellen Ausbreitung der SARS-CoV-2-Omikron-Variante in Afrika. Diese Arbeit war auch fehlerhaft und musste dann nur 19 Tage später von den Autoren, zu denen auch wieder Herr Drosten gehört, zurückgezogen werden. Das ist also auch entsprechend am 20. Dezember 2022 dokumentiert in dieser Arbeit. Ich könnte jetzt das Ganze fortsetzen, aus Zeitgründen denke ich, diese drei Beispiele reichen. Das heißt also, auch aus rein wissenschaftlicher Sicht, ja, ist das hochproblematisch, was Herr Drosten hier in den letzten Jahren abgeliefert hat. Und wir haben in den Universitäten ja auch Gremien, die das untersuchen. Und die sind auch bewusst interdisziplinär zusammengesetzt, damit es da keine Klüngelei geben kann innerhalb eines Fachgebiets. Ja. Und genauso auch bei Berufungsverfahren, zum Beispiel bei uns, an unserer Fakultät, unserer Universität, ist es so, dass der Berufungskommissionsvorsitzende selbst nicht aus dem Fachgebiet kommen kann, wo dann der zukünftige oder die zukünftige berufen wird. Und ich war natürlich auch schon oft Berufungskommissionsvorsitzender. Und was man da machen muss, ist natürlich, man muss externe internationale Gutachten einholen. Und das habe ich jetzt auch in diesem Fall getan, weil dieser Fall ja so extrem bedeutsam ist. Ich habe wirklich herausragende Persönlichkeiten der Virologie, der Immunologie, aber auch der Biosicherheit angefragt. Und ich möchte nur ein Zitat der Zusammenfassung einer Stellungnahme eines der weltweit renommiertesten Virologen über Herrn Drosten wiedergeben. Ich zitiere zunächst einmal in Englisch, dass ich das wirklich Wort für Wort wiedergebe. Er schreibt über Herrn Drosten, ich habe das alles schriftlich vorliegen, he is not that strong on the virology, which is odd. In very polite terms, it is possible to deduce that whoever he advises is not getting the best advice. Zu Deutsch heißt das, dass dieser internationale Gutachter über Herrn Drosten sagt, er ist nicht so stark in der Virologie, was seltsam ist. In sehr höflichen Worten lässt sich daraus schließen, dass derjenige, den er berät, nicht den besten Rat bekommt. Also das ist doch eine sehr klare Aussage. Ich habe noch klarere Aussagen von einem amerikanischen Gutachter. Das lese ich jetzt nicht in einer solchen Video-Interview-Situation vor, aber das werde ich bekannt machen am 9. Januar, weil Herr Drosten mich ja nochmal verklagt hat. Dann werde ich ihn auch konfrontieren eben mit einer Aussage eines hochbekannten US-amerikanischen Wissenschaftlers. US-Wissenschaftler sind immer noch direkter und klarer in der Formulierung. Die wählen eben nicht so höfliche Worte wie in diesem Fall ein Gutachter aus dem europäischen Ausland. Aber das heißt eben, ja, wenn ich als Wissenschaftler eben da in der Lage bin, externe Gutachten einzuholen? Wieso hat das eigentlich die Bundesregierung nicht getan? Warum hat man von Seiten der Verantwortlichen der damaligen Bundesregierung alleinig auf einen Wissenschaftler gesetzt, der hochgradig umstritten ist, selbst auf dem Fachgebiet der Virologie? Warum hat man einen Wissenschaftler gewählt, der in der Folgezeit eben eine Publikation nach der anderen eben fehlerhaft publiziert hat, zum Teil auch in eigenen Journalen, wo man selbst Mitherausgeber ist, wo man handwerkliche Fehler von Seiten internationaler Gutachterkonsortien nachgewiesen hat. Und das ist für mich als eine ungelöste Frage, wie eine Bundesregierung das tun konnte. Als Bürger, jetzt nicht als Wissenschaftler gesprochen, würde ich doch einfach sagen, ja, es ist sicherlich nützlich von Seiten der Politik auf nicht vielleicht zu viele verschiedene Stimmen zu hören. Es kann unter Umständen natürlich durchaus vertretbar sein, vielleicht dann vor allen Dingen auf eine Person zu hören. Aber dann muss diese Person eben jeglicher Frage in Bezug auf wissenschaftliche Kompetenz, aber auch persönlicher Integrität eben auch standhalten. Und das ist eben bei Herrn Drosten nach meiner Auffassung nicht der Fall und auch eben in der Meinung ganz, ganz vieler Wissenschaftskollegen. Und zu dieser persönlichen Integrität zählt eben auch, dass man nicht Falschaussagen selbst in einer Erklärung vor Gericht vorlegt. Dazu gehört eben auch, dass man keine unwahre Aussagen tätigt vor Untersuchungsausschüssen, wo mittlerweile schon mehrfach auch Staatsanwaltschaften tätig werden mussten und vielerlei andere Punkte, die ich jetzt noch anführen könnte. Herr Drosten war nicht die Person, die die Kompetenz und die persönliche Integrität hatte, die man voraussetzen muss, um ihm allein sozusagen hier die Rolle als Vertreter der Wissenschaft zuzuweisen, ähnlich wie Anthony Fauci in den USA. Und das muss eben auch die Konsequenz sein aus dieser Pandemie. Herr Drosten hat sich schon eben damals zur Schweinegrippe-Pandemie-Zeiten vor über 15 Jahren nicht hervorgetan. Er hat vollkommen falsche Voraussagen damals gemacht. Das ist ja von Herrn Dr. Wodak damals zum Glück noch auch auf WHO-Ebene zum Teil eben korrigiert worden. Aber jetzt eben zu Zeiten der Covid-19-Pandemie eben hat Herr Drosten eben diese maßgeblichen Entscheidungen ja auch mitgeprägt. Das kann man ja in vielerlei Hinsicht verifizieren. Und das darf eben zukünftig nicht mehr passieren. Das muss zum Beispiel eine der Konsequenzen und eine der Lehren aus dieser Covid-19-Pandemie für die Zukunft sein. Und dafür werde ich mich auch weiter essentiell einsetzen.
Ja, also ich kann das alles nur unterstützen. Ich habe ja mir die PCR damals ganz genau angeschaut und ich habe in meinem Leben hunderte, wenn nicht sogar schon ein paar tausend PCR-Assays selbst entwickelt. Und als ich die PCR-Assay, den er entwickelt hat, gesehen habe, hätte ich ihn, wenn er mein Postdoc gewesen wäre, hätte ich ihm das um die Ohren gehauen, weil die hohe Spezifizität ist ganz entscheidend, wenn man die Primer zum Beispiel entwickelt, auch die ganzen Fehler. Ich habe auch die Analyse mir genau angeschaut von diesen internationalen Wissenschaftlern. Und kann einfach nur zustimmen. Also das ist einfach nur ein Desaster, was man damit entwickeln kann. Und da muss man noch dazu sagen, da habe ich ihn auch mit konfrontiert in der Enquete, dass er schon 2014 zur MERS-Pandemie gesagt hat, dass man die PCR eben so nicht einsetzen darf. Man muss wieder darüber nachdenken, dass man wirklich nur tatsächlich kranke Menschen, wenn überhaupt, mit sowas diagnostiziert. Insofern, als man vielleicht feststellen will, welcher Virus könnte dahinter stecken, aber auch nicht mehr. Und dass man auf keinen Fall Menschen untersuchen sollte, die keine Symptome haben. Und dann propagiert er mit einem solchen PCR-Test die Massentestung der deutschen Bevölkerung. Und ich habe mal hochgerechnet, allein aufgrund der Falsch-Positiv-Zahlen, ich lebe hier in einem kleinen Dorf mit 3000 Einwohnern, wenn hier niemand eine Infektion gehabt hätte, niemand, und man hätte alle getestet, wären wir hier ein Notstandsgebiet geworden. Also allein nur auf der Falsch-Positiv-Rate. Also man kann mit dieser PCR tatsächlich, wie er selbst gesagt hat, die Illusion einer, einer Epidemie oder Pandemie erzeugen. Und genau das hat er gemacht. Und deswegen meine Schlussfrage an der Stelle, weil ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich habe hier kiloweise Material selbst zusammengetragen und von Ihnen noch zugeschickt bekommen. Es ist einfach unfassbar, dass man so einen Menschen einsetzt. Aber ich kann mir aber auch vorstellen, wenn ich mir die PCR eben anschaue, als ein Beispiel, wo ich mich sehr gut auskenne, oder eben auch die ganzen Aussagen, diese widersprüchlichen, vielleicht wollte man aber genau diese Person. Weil genau diese Person ja eben das ermöglicht hat, was wir erlebt haben. Und es gibt ja heute noch Interessensgruppen, die genau das weiter fortführen möchten. Ich sehe das bei der Enquete. Bei der Enquete ist es auch nur so, dass man eigentlich nur die nächste Pandemie vorbereitet, aber sie nicht verhindern will. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum ich da größte Probleme habe, anwesend zu sein, weil ich dieses Kasperle-Theater nicht mitmachen will, was eben aber nicht nur ein lustiges Kasperle-Theater ist, sondern mit gravierenden Auswirkungen für die nächsten Generationen, für die nächsten Jahre von uns. Und ich sage auch ganz bewusst nächste Generation. Wir wissen ja, Gates hat 2015 Planspiele gefordert, die sind dann auch eingetreten. Und die Planspiele, die wir vor Covid gesehen haben, haben alle mit Coronaviren gebastelt. Jetzt ist gerade wieder ein Planspiel publik geworden in England. Pegasus heißt das, mit einem Planspiel, mit einem Enterovirus, das auch wieder auf die Lungen geht, aber vor allem aufs Gehirn und ganz vor allem auf Kinder. Das heißt, während wir wahrscheinlich damals de facto scharf gemacht worden sind, das alles zu akzeptieren, weil wir die Älteren schützen müssen. Ich glaube, man wird uns wieder in die Knie zwingen, wenn wir die Kinder schützen müssen. Also das ganze Spiel wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit wiederholen. In der Enquete hat auch Herr Drosten gesagt, dass er ganz glücklich darüber ist, wie gut jetzt die PCR auch bei Abwasser funktioniert. Und ein Enterovirus wird halt übers Abwasser ausgespült. Man hat auch argumentiert, das hat mich total nervös gemacht, dass man immer wieder gesagt hat, ja, die Kinder hätte man vielleicht gar nicht so behandeln müssen, aber wir haben jetzt dadurch viel Erfahrung gesammelt mit Kindern und die nächste Pandemie wird sowieso eine andere sein. Also meine große Befürchtung, und jetzt habe ich einfach mal so eine ganz schwarze Kristallkugel vor mir, ist, dass man die nächste Pandemie auf Kinder plant, weil damit kriegt man die Bevölkerung weltweit wieder in die Knie. Und wir werden dann wieder wahrscheinlich, wenn sich nichts ändert, eine PCR-Assay haben, der wiederum für Panik sorgen wird. Und deswegen meine letzte Frage an der Stelle eigentlich nur, Herr Professor Wiesendanger, hätte es eine Pandemie ohne Drosten gegeben?
Ja, also zunächst einmal muss man ja ganz klar feststellen, die Pandemie hat nach allem, was wir heute wissen, ihren Ursprung genommen im Sommer 2019. Und sie hat ihren Ursprung genommen in Wuhan. Das ist also belegbar anhand der sogenannten molekularen Uhr, das wissen Sie besser als ich. Man kann eben aufgrund der verschiedenen Stränge des SARS-CoV-2-Virus, die aufgetreten sind, zurückrechnen. Das hat unter anderem Ralph Barrick von der University of North Carolina tatsächlich gemacht. Und das weist eben auf den Sommer 2019 hin. Und das ist auch im Einklang mit allen Berichten. Ich habe übrigens unglaublich viele Dokumente zugeschickt bekommen. Ich habe aber auch ganz, ganz viele Zeugenaussagen. Darauf möchte ich nochmal abheben. Dadurch, dass ich mit meiner Studie über den Ursprung der Corona-Pandemie am 18. Februar 2021 an die Öffentlichkeit, an die breite Öffentlichkeit gegangen bin, ja unglaublich viele Zeugenaussagen und Dokumente zugeschickt bekommen habe. Und darauf basierend auch das jeweils auch checken konnte, ob gewisse Informationen glaubwürdig sind oder nicht. Alles, was ich vorliegen habe, ist kompatibel eben mit der Aussage, dass eben diese Pandemie im Sommer 2019 ihren Anfang genommen hat. Um vielleicht nochmal diesen Aspekt anzusprechen. Ich glaube nicht, dass genau zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Ort genau das geplant war. Man wusste natürlich, indem man diese hochgefährliche Forschung in ein Labor in Wuhan verlagert, wo eben die Sicherheitsprobleme eklatant waren und die bekannt waren auch schon 2-3 Jahre vorher. Da gab es entsprechende Berichte auch der US-Diplomaten vor Ort, dass man eben es zugelassen hat, dass eben so extrem gefährliche Forschung an so einem Ort durchgeführt wurde. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass die chinesische Seite zum Beispiel mit Pharmakonzernen im Westen zusammengearbeitet hat. Das ist für mich nicht logisch. Dann müsste es sozusagen eine riesige Zusammenarbeit chinesischer Wissenschaftler, Behörden und so weiter mit westlichen Pharmafirmen wie jetzt beispielsweise Moderna oder Pfizer gegeben haben. Das ist nicht sehr logisch. Also auf jeden Fall denke ich, man konnte es vorhersehen, dass diese Pandemie auftritt. Tatsächlich Anthony Fauci hat ja in einer berühmten Rede 2017 gesagt, there will be a surprise outbreak, also angeblich ein überraschender Ausbruch. Nun, wenn man ihn vorhersagen kann, dieser Ausbruch, dann ist es ja nicht mehr überraschend. Also jeder wusste, dass es irgendwann soweit kommen würde. Aber ob das jetzt genau an dem Ort, zu dem Zeitpunkt wirklich jetzt bewusst gemacht wurde, da sprechen alle Indizien, die mir vorliegen, dagegen. Das muss ich einfach sagen. Und ich habe, wie gesagt, Aussagen vorliegen, die sonst niemandem vorliegen. Ich habe auch direkte Zeugenaussagen von Leuten, die Kontakt haben zu Verwandten, Bekannten in Wuhan. Alles, was ich vorliegen habe, deutet nicht darauf hin, dass in Wuhan genau zu diesem Zeitpunkt, genau an dem Ort, die Pandemie ausgelöst wurde. Das ist auch nicht sehr logisch, von den ganzen Abläufen her. Aber es war vorhersehbar, dass sowas passiert. Und wie wir auch gesagt haben, es ist vorhersehbar, dass sowas bald wieder passieren wird, wenn wir diese gefährliche Forschung nicht stoppen. Dann ist das letzten Endes eine ganz klar vorhersehbare Konsequenz. Und jetzt ist es einfach so, es sind unglaublich viele dann drauf aufgesprungen. Natürlich sind Investoren drauf aufgesprungen. Wir wissen, wann welche Personen zum Beispiel Investitionen plötzlich in BioNTech vorgenommen haben und zu welchem Zeitpunkt. Wir wissen ja auch, dass es bereits im Herbst auch Verträge gab zwischen der US-amerikanischen Regierung Moderna und der University of North Carolina, um entsprechend Impfstoff zu entwickeln. Wir haben vielerlei Dokumente vorliegen, die beweisen, dass man eben dann entsprechend das kommen hat sehen. Und natürlich haben die Pharmakonzerne dann sofort auch die Gelegenheit genutzt, eben etwas breit vermarkten zu können, was sie zuvor über Jahrzehnte entwickelt haben, eben diese mRNA-Technologie, aber nirgendwo richtig einsetzen konnten, weil eben die Sicherheitsbestimmungen eben nicht eingehalten werden konnten und die Sicherheit gegenüber der Applikation in der breiten Bevölkerung nicht gewährleistet war. Und das heißt, das sind ganz viele Gruppen und Firmen und so weiter gewesen, die das einfach genutzt haben, um darauf zu springen und eben riesige Profite zu machen und entsprechend eben das auszunutzen, dass es dazu gekommen ist. Und es ist klar, dass eben sowas wieder droht und nachdem das ja alles so gut geklappt hat und niemand dagegen jetzt politisch vorgeht, zumindest nicht in Europa, in den USA vielleicht noch am ehesten, aber in Europa sehe ich im Moment kein Land, was dagegen vorgeht und dann ist es absehbar, dass eine Firma, eben die wirklich nur die eigenen Gewinne sieht und nicht mehr sich ethischen und moralischen Grundprinzipien verpflichtet fühlt, eben hier das wirklich als Geschäftsmodell erkannt hat. Es ist ein Geschäftsmodell und dass die WHO das auch noch anpreist als Geschäftsmodell, zeigt eigentlich schon, wie verkommen eben genau dieser ganze Pharma- und angebliche gesundheitspolitische Bereich ist.
Also wenn Sie recht haben, dass das Ganze schon im Sommer bekannt war, dass da schon die ersten Fälle auftraten, dann ergibt sich natürlich auch ein gewisser Sinn dadurch, dass dann die Investitionen getätigt wurden. Die Plattform mRNA ist ja dann die als die flexible auserkoren worden, wahrscheinlich schon sehr früh. Da gibt es ja schon Hinweise von einem Projekt der DARPA mit der Duke University, die haben schon 2017 dran experimentiert und publiziert zu den Lipid-Nanopartikel und mRNA-Technologie, um eben auch wieder Pandemic Preparedness dafür vorbereitet zu sein, innerhalb sogar von 60 Tagen einen Impfstoff zu haben. Also die Paper gibt es auch, sind peer-reviewed, publiziert sogar. Ich habe auch die ganzen Dokumente mal nachverfolgt, die es da gab. Und wenn man jetzt davon ausgeht, im Sommer ist dann vielleicht doch tatsächlich nur zufällig ein Virus aus dem Labor gekrochen obwohl das Geschäftsmodell auch die absichtliche Freisetzung natürlich eher sogar suggeriert. Aber wenn es wirklich zufällig war, und zwar schon zu dem Zeitpunkt, erklären sich natürlich auch die Pandemiespiele, wie auch das in Griechenland mit einem sozusagen zufällig aus dem Labor gekrochenen Virus. Der Event 201 war ja auch dann danach. Und man kann sich dann das gut vorstellen, dass man dann...
Ja, das ist Entschuldigung, wenn ich da einhaken darf. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass das wirklich auch jeder Zuhörer versteht. Dieses Event 201, das ja mittlerweile auch breit bekannt geworden ist, und auch das Pandemie-Vorbereitungsspiel, es war kein Spiel, sondern es war eine Übung, des European CDC, das war definitiv zu einem Zeitpunkt, als man schon wusste, dass die Pandemie ausgebrochen ist. Und insbesondere Insiderwissen war vorhanden. Und wir wissen ja jetzt alle, dass am 12. September 2019 drei Dinge passiert sind, die ganz klar darauf hinweisen, dass es eben auch den betreffenden Forschern in Wuhan bewusst geworden ist, was da passiert ist. Am 12. September 2019 wurde eben die weltweit größte Coronaviren-Datenbank offline genommen. Am selben Tag gab es einen Antrag der Forscher an die chinesischen Behörden zur Verbesserung der Laborsicherheitstechnik. Und am selben Tag wurde eine zentrale Person in der Leitungsebene des Instituts durch eine Person aus dem chinesischen Militär ersetzt. Das sind drei Ereignisse, die ganz deutlich darauf hinweisen, dass am 12. September 2019 wirklich das Bewusstsein da war, da ist was passiert. Und wir haben unabhängig eben mehrere Quellen, die eben auch belegen, dass in der ersten Oktoberhälfte eben es zu einer umfassenden Untersuchung dieses Wuhan-Instituts für Virologie kam durch chinesische Behörden. Und all das, was immer gesagt wird, als auch diese Militärfestspiele, wo sich das dann weiter verbreitet hat, oder auch diese Event 201-Geschichte oder auch eben die entsprechende Übung des europäischen CDC, das war alles später. Und das ist aber auch umso dramatischer, dass man eben dann letzten Endes hier Dinge eigentlich vorbereitet hat, wie zum Beispiel eben Kritiker zum Schweigen zu bringen, als Verschwörungstheoretiker zu brandmarken. Man hat eben nicht den Weg gewählt zu sagen, oh, da ist jetzt was Schlimmes passiert, jetzt brauchen wir die besten Köpfe weltweit, um jetzt wirklich auf ruhiger, sachlicher Ebene eben auch die bestmöglichen Maßnahmen jetzt zu ergreifen. Und das ist ja durchaus relevant auch für die Zukunft. Also machen wir uns nichts vor, irgendein Land wird diese Biowaffenentwicklung weitermachen, auch wenn es internationale Verträge gibt. Und dann braucht man doch eine Strategie. Also was macht man jetzt, wenn sowas wieder aus dem Labor eben entkommt? Und das Wichtigste ist, dass man ein unglaublich dichtes Netz an Monitoring-Maßnahmen eben ergreift. Dass man eben schaut, welches neuartige Virus hier entweicht, welche Eigenschaften das hat aufgrund der Gensequenz. Und man muss natürlich auch ernst nehmen, und es gab ja auch frühzeitig aus den südostasiatischen Staaten entsprechende Berichte, dass eben dieses Virus in Wuhan schon weitaus breiter in der Bevölkerung grassiert hat, als von der chinesischen Regierung zugegeben. Man muss eben auch die Information aus verschiedenen Ländern, und ich hatte die aus Taiwan, aus Südkorea, aus Singapur zum Beispiel auch bekommen, und man hat zum Beispiel auch die ganzen Informationen aus Taiwan, hat man auf WHO-Ebene eben bewusst überhaupt nicht ernst genommen, auch aufgrund dieser politischen Brisanz. Und man muss in der Zukunft eben natürlich ein Monitoring machen und man muss eben dann basierend auf eben der Analyse der Gensequenz und den potenziellen Gefahren, die neuartige Eigenschaften in ein Virusgenom mit sich bringen, dann auch ganz offen eben in der Zusammenarbeit zwischen Virologen, Immunologen, Epidemiologen, aber natürlich auch praktizierenden Ärzten dann entsprechend offen besprechen, zu debattieren, was die bestmöglichen Maßnahmen sind und nicht jetzt durch irgendwelche Maßnahmen der Unterdrückung von Informationen gerade verhindern, dass eben die weltweit besten Wissenschaftler, Ärzte, Fachleute sich da wirklich auch zusammentun können und die bestmögliche Lösung für die Menschen, für die Weltbevölkerung dann tatsächlich auch hier zusammenarbeiten.
Ganz klar, ich meine, 2020 zeigt uns ja, dass man auf maximal, nicht auf maximale Schutzwirkung hingearbeitet hat, sondern auf maximale Schadwirkung. Unter anderem habe ich ja auch sehr viel darüber geschrieben und gearbeitet, dass man allein nur durch eine Stärkung des Immunsystems hin, dass es eben nicht dysfunktionell ist und sich gegen den eigenen Körper richtet, Stichwort Zytokinsturm, Menschen davor bewahrt, gerade die Schadwirkung, die in ja das Spike-Protein einkodiert worden ist, dass es auf unter anderem auf T-Zellen geht, das Immunsystem zerstört. Diese T-Zellen hätte man schützen können, indem man zum Beispiel ausreichende Wirkspiegel von Vitamin D Prohormon sorgt. Das war ganz lange bekannt, das hat sogar Fauci im September erwähnt, er nimmt Vitamin D, was dann sofort dementiert wurde, also nicht im Sinne, er macht es nicht, aber es sei nur für ihn wichtig, nicht für den Rest der Bevölkerung. Also man hat da auf maximale Schadwirkung hingearbeitet und auf maximale Dramaturgie und unter anderem eben auch die PCR. Ich bin ziemlich sicher, das ist meine Meinung, dass wir ohne die PCR von Herrn Drosten und den massiven Einsatz, vor dem er 2014 noch gewarnt hat, die er dann 2020 propagiert hat, hätten wir von dieser Pandemie wahrscheinlich gar nicht viel mitbekommen. Das wäre wahrscheinlich untergegangen unter dem allgemeinen, sozusagen winterlichen Geschehen von respiratorischen Erkrankungen, die man meiner Ansicht nach zu Unrecht Erkältungskrankheiten nennt. Das sind Erdunkelungskrankheiten. Wir wissen seit Jahrzehnten, würden die Ärzte für eine vernünftige Prävention sorgen im Sinne von Wirkspiegel an Vitamin D und anderen für das Immunsystem essentiellen Faktoren sorgen, würden wir praktisch nichts mitbekommen im Winter davon. Das passiert einfach nur deswegen, weil die Spiegel halt absinken im Winter aufgrund von Erdunklung. Ja, ich nenne das deswegen auch Erdunklungskrankheiten. Aber das hat alles keine Rolle gespielt. Und deswegen am Schluss nochmal die Frage, hätten wir diese PCR von Herrn Drosten nicht so massenhaft eingesetzt, hätte es überhaupt eine Pandemie gegeben?
Also es gab auch PCR-Tests, die ja von anderen entwickelt worden sind. Es gab ja nicht nur den Corwin-Drosten-PCR-Test. Ich denke, dass das auch ganz wesentlich von US-amerikanischer Seite eben propagiert wurde, dass man in dieser Richtung gehen muss. Ich habe Informationsquellen aus USA, die mir ganz klar gesagt haben, Anthony Fauci, der ja die zentrale Rolle in den USA gespielt hat als der Vertreter der Wissenschaft, der war natürlich in der riesigen Problematik, dass er diese hochgefährliche Gen-of-Function-Forschung über viele Jahre hinweg entsprechend gefördert hat und entsprechend verteidigt hat. Und jetzt gibt es eben einen Ausbruch einer Pandemie, wo ihm die eigenen Experten in USA, die Virologen, gesagt haben, ja, allein schon aus dem Virusgenom erkennen wir, dass es eben eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass das aus dem Labor stammt. Und dann wurde er auch noch darauf hingewiesen, dass er selbst eben tatsächlich auch noch dieses Forschungsprojekt gefördert hat. Dann war er natürlich bestrebt, das alles jetzt entsprechend zu vertuschen. Und er hat die Gelegenheit genutzt, eben durch seine Verbindungen auch zur ganzen US-amerikanischen Pharmaindustrie und zur weltweiten Pharmaindustrie, daraus etwas Positives zu machen. Er wollte letzten Endes dann diese Impfstoffe propagieren als Heilsbringer für die Beendigung einer Pandemie. Und er wollte damit sozusagen als Leuchtturm in die Geschichte eingehen, in die Geschichtsbücher. Das war sein persönliches Ziel und darauf hat er hingearbeitet und das ist die Story, die er verkauft hat oder versucht hat zu verkaufen, nicht nur in USA, sondern weltweit. Und wir müssen halt leider sehen, dass das nicht die richtige Geschichte ist und wir müssen alles dafür tun, dass eben das nicht falsch in den Geschichtsbüchern landet, sondern so, wie es sich tatsächlich eben zugetragen hat, dass hier jemand versucht hat, von US-amerikanischer Seite eine hochproblematische Forschung, die er selbst eben über Jahre proklamiert hat und immer wieder verteidigt hat, dann eben zu retten, indem er dann diese Impfstoffe eben dann zusammen mit den Pharmafirmen, wo es ja übrigens X-Verbindungen gab. Viele Patente haben ja übrigens gar nicht die US-Firmen gehabt. Es gab ganz viele Patente, die das NIH, also National Institutes of Health, hatten. Und da gab es eben eine ganz enge Verflechtung auch zwischen Pharmaindustrie und der Unterabteilung von Herrn Fauci. Herr Fauci hat selbst eben extrem auch finanziell davon profitiert, eben von dem, was hier geschehen ist. Und ich glaube nicht, dass man so weit gehen kann zu sagen, ohne Herrn Drosten wäre das weltweit nicht passiert. Aber mit Sicherheit hat der PCR-Test nicht nur von Herrn Drosten, sondern auch andere PCR-Tests dazu beigetragen, dass daraus eine Testpandemie am Ende des Tages geworden ist. Und ich will nochmal den Nobelpreisträger Kerry Mullis, der ja den PCR-Test erfunden hat und dafür den Nobelpreis bekommen hat, zitieren. Er hat gesagt, mit diesem Test können Sie alles in jedem nachweisen. Es ist eben nur ein Test, um wirklich eine Exposition mit etwas nachzuweisen, aber keinesfalls eben eine Erkrankung nachzuweisen oder gar eine medizinische Diagnostik einer Erkrankung darauf aufzubauen. Also damit das jeder Zuhörer nochmal ganz klar versteht, wenn jetzt Sie oder ich zum Beispiel direkt von einem Nachbar angenossen werden, dann haben wir sicherlich sehr viel Bakterien und Viren abbekommen. Aber ob wir jetzt dadurch krank werden, ist ja ganz wesentlich bestimmt auch durch unser Immunsystem. Oder wenn wir in einem Raum sind mit vielen Infizierten, dann ist nicht automatisch gesagt, dass wir auch krank werden. Wenn unser Immunsystem stark genug ist, dann überstehen wir das. Und manche haben halt ein schweres Immunsystem und werden dann vielleicht krank. Aber die reine Exposition mit Bakterien und Viren, wir sind ja, das wissen Sie ja besser als ich, von Milliarden von Bakterien und Viren ständig umgeben und haben die in unserem Körper. Und ob wir dadurch erkranken oder nicht, ist durch den reinen Nachweis eines Virus natürlich nicht gesagt. Und deshalb ist natürlich schon allein diese ganze Konzeption, einen Notstand auszurufen auf der Basis von höchst fraglichen PCR-Tests, die nach dem Protokoll, wie es Herr Drosten publiziert hat, selbst Wasser als infektiös sozusagen darstellen würde. Das ist vollkommen absurd. Ja. Das ist vollkommen absurd und das darf niemals mehr passieren, dass man rein auf der Basis von PCR-Tests einen Notstand deklariert. Das ist wissenschaftlich vollkommener Unfug und ist politisch nicht haltbar und ist juristisch in jeder Hinsicht anfechtbar.
Ja, so sehe ich das genauso. Und jetzt sind wir gerade, haben Sie gerade das Stichwort gegeben, juristisch. Wir haben ja heute diesen Termin gewählt, weil eigentlich heute die Verhandlung hätte sein sollen zu dem Gerichtsverfahren, was Sie vorhin erwähnt haben, und haben dann eben die Zeit genutzt und gesagt, okay, dann reden wir einfach mal wir darüber, ohne jetzt zu den Richtern zu werden. Das dürfen dann die Zuhörer machen. Die Rolle kann jeder andere übernehmen, der jetzt hier zuhört und sich die Frage stellen, was ist hier passiert? Und ich glaube, Sie haben ja wirklich unfassbar viele Fakten und Daten hier hervorgebracht. Wir werden die alles unten hier verlinken und es wird also jede Evidenz, die wir hier besprochen haben, wird sozusagen bereitgestellt. Aber jetzt an der Stelle möchte ich einfach nur sagen, danke erstmal, dass Sie hier waren, das mit mir gesprochen haben und vor allem wünsche ich Ihnen extrem viel Glück. Also Glück brauchen Sie eigentlich gar nicht, aber ja doch, man braucht schon ein bisschen, man braucht das Glück, den richtigen Richter zu haben, denn vor Gericht wird ja nicht Gerechtigkeit gegeben, sondern Urteil gesprochen. Man weiß ja nie, was dabei rauskommt am Ende. Ich habe selbst schon erfahren, ich war auch schon vor Gericht, als man versucht hatte, mich zu verhindern, dass ich den Menschen beibringe oder erkläre, wie man Alzheimer verhindern kann. Das wurde von der Pharmaindustrie auch nicht unbedingt wohlwollend aufgenommen. Da habe ich auch schon mal so ein Verfahren hinter mich bringen müssen. Aber jetzt ist es ja vertagt, haben Sie vorhin auch schon erwähnt, auf den 9. Januar 2026 dann. Und dazu, ja, da drücke ich Ihnen jetzt erstmal ganz herzlich die Daumen, dass das, ja, was da rauskommt, dann tatsächlich dann auch den Weg in die Geschichtsbücher findet, weil ich glaube, es ist der einzige Gerichtsprozess, der momentan in der Form stattfindet und ja, und vielleicht mehr Bedeutung hat wie so manche Untersuchungsausschuss, definitiv mehr Bedeutung wie die Enquete-Kommission. Und es wird mich unfassbar freuen, wenn wir uns vielleicht am Tag nach dem Prozess nochmal besprechen könnten, was da genau passiert ist, um Leute, die jetzt hier zugehört haben, dann nochmal ganz direkt von Ihnen aus zu informieren, wie Sie den Tag im Gericht erlebt haben und was die Ergebnisse sind.
können wir gerne tun. Viele Zuhörer sind vielleicht etwas verwirrt, weil sie ja gehört haben, dass es 2022 bereits schon ein Gerichtsverfahren gab. Nur zur Erklärung, das war damals ein sogenanntes Eilverfahren. Herr Drosten wollte also eine Unterlassung erwirken in Bezug auf 9 Aussagen von mir damals in einem Artikel oder ein Interview. Es war ein Interview in der Zeitschrift oder Politmagazin Cicero vom 2.2.2022. Da wollte er 9 Aussagen von mir sozusagen unterbinden. Insgesamt war das Ergebnis des Eilverfahrens so, dass 6 Aussagen mir nach wie vor zuerkannt wurden, nur 3 Aussagen damals nicht. Das wurde aber von den meisten Mainstream-Medien als sozusagen Sieg von Herrn Drosten verkauft. Das war etwa so, wie wenn Sie sagen, Fußballspiel ist 6-3 ausgegangen und dann berichten Sie, dass die Mannschaft mit 3 Toren gewonnen hat, weil das schönere Tore waren. Also auf der Ebene ist damals die Berichterstattung gelaufen. Also tatsächlich waren nur 3 Aussagen noch übrig. Eine bezog sich auf den Nobelpreisträger Luc Montagnier. Wenn Herr Drosten nach wie vor ihn diffamieren möchte, dann ist das sein Vergnügen, da habe ich nicht nachgehakt. Aber die beiden anderen Aussagen sind mir essentiell. Und zwar deshalb, weil es hier nicht um persönliche Angelegenheiten geht zwischen Herrn Drosten und mir oder zwischen Herrn Drosten und Luc Montagnier. Das sind keine persönlichen Fragen. Es geht um den Ursprung einer Pandemie, die 20 bis 28 Millionen Tote verursacht hat. Was kann es Bedeutsameres geben, auch für die breite Öffentlichkeit? Und wenn ich da nicht mehr meine freie Meinung dazu äußern kann, dann tatsächlich ist es im Widerspruch zu ganz frühen Urteilen auch des Bundesverfassungsgerichts, das bereits schon 1958 genau zu dieser Abwägung Stellung genommen hat, zwischen dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und dem sogenannten allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Und das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach, unter anderem in einer sehr ausführlichen Stellungnahme schon damals 1958 festgestellt, dass gerade in Fragen, die eben von herausragendem öffentlichen Interesse sind, eben die Vermutung immer zugunsten der freien Rede sein muss, auch in Fällen, wo das eventuell eben jemandem anderen vielleicht irgendwie dann im Persönlichkeitsrecht tangieren könnte. Es ist immer dann die Frage der allgemein öffentlichen Interessenslage abzuwägen, und wenn das anders gesehen wird, meine Meinungsäußerung, die ich übrigens im Interview damals eben mit meines Erachtens auch ganz klar als Meinungsäußerung gekennzeichnet habe, dann wäre das also tatsächlich ein weiterer Schaden für die Meinungsfreiheit in diesem Lande. Und deshalb kämpfe ich darum, eben, dass in so entscheidenden Fragen, wo es wirklich um die Gesundheit von über 80 Millionen Menschen in diesem Land und natürlich Milliarden von Menschen weltweit geht, da kämpfe ich und übrigens auch andere Wissenschaftskollegen in anderen Ländern, auch in USA und vielen anderen Ländern, dafür, dass wir eben frei das sagen dürfen, was wir gesagt haben, und insbesondere auch darauf hinweisen müssen, auch in Zukunft eben, wo die Probleme liegen, wo die Politik auch gegenüber der Öffentlichkeit rechenschaftspflichtig ist. Und wir müssen dazu kommen, eben auch wirklich wieder eine offene Debattenkultur zu erlauben, die bestmöglichen Lösungen zu finden, durch einen Wettstreit, durch den offenen Meinungskampf, wie das selbst das Bundesverfassungsgericht damals formuliert hat. Dieser offene Meinungskampf, der nicht auf persönlicher Ebene stattfindet, aber auf der Ebene der Argumente, der muss zugelassen sein. Und wenn der nicht mehr zugelassen wird, dann ist das nicht mehr das Land, mit dem ich mich zukünftig identifizieren möchte.
Kann man nicht besser sagen. Und ich glaube, wir werden definitiv am 10. Januar dann wahrscheinlich, am Tag danach, ein Gespräch führen, in der Form, wie wir es heute machen. Wir werden dann auch genau auf die Details eingehen. Das wird jetzt, glaube ich, den Rahmen komplett sprengen, was da genau zugelassen wurde damals, 2022, was eben der Stein des Anstoßes jetzt ist für die nächste Verhandlung und die Argumente und die Themen, die Sie noch zusätzlich einbringen wollen, beziehungsweise die Drosten eingebracht hat. Das wird jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber ich glaube, es gibt viel zu besprechen dann am 10. Januar. Und insbesondere, wie Sie jetzt schon ganz klar dargelegt haben, es ist von fundamentaler Bedeutung, dass man diesen Prozess verfolgt und mitbekommt, was dort passiert, weil tatsächlich mitentscheidend ist natürlich schon wegweisend, wie es mit uns, mit der Demokratie, mit der Meinungsfreiheit und mit vielem anderen in unserem Land weitergehen wird. Und wie Sie zu Recht sagen, man muss sich dann wirklich danach überlegen, kann man hier weiter leben oder ja, ist Flucht angesagt. Aber das machen wir dann am 10. Januar und jetzt erstmal herzlichsten Dank für Ihre Arbeit, also nicht nur jetzt für das Gespräch, sondern für Ihre unermüdliche Arbeit, seit Sie selbst erkannt haben, dass hier etwas ganz Schlimmes passiert, etwas nicht mit rechten Dingen zugeht und Ihre Bemühungen, das aufzuklären. Also vielen Dank für nicht nur von mir, sondern von allen, die hier zuhören.
Ja, vielen Dank, Herr Nels, für dieses hochinteressante Gespräch und auch Ihnen weiterhin alles Gute und vor allen Dingen frohe Weihnachtsfeiertage.
Ja, die wünsche ich Ihnen auch in Ihrer Familie.